Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Gunnar schreibt, hey Frank, wie geht es dir mit der Entscheidung, dass die Mercedes-Benz-Niederlassung verkauft werden soll?
Super geht's mir.
Du schreibst so, ich werde jetzt Volvo-Verkäufer.
Ja. Ich lasse mich in der Garage 11 anstellen.
Nee, ich brauche keinen Angestellten.
Wird doch, glaube ich, nicht leicht mit dir, ne?
Ich mache es alles alleine. Ich bin ja alles. Ja. Ich bin ja Social Media Manager, ich bin Facility Manager, ja. Ich bin Einkauf, Verkauf.
Türsteher und Rausschmeißer.
Türsteher, ich bin Kaffeebar.
Stimmt.
Ich mache alles.
Und
ich, das ist immer so lustig. Ich kriege ja immer so Mails. Liebes Garage 11 Team. Was?
Genau. Ich und meine multiple Persönlichkeit.
Kriege ich ganz oft. Die verstehen das gar nicht, dass ich hier alleine sitze.
Ich glaube, das macht aber manches auch leichter. Wenn jetzt,
ich hatte früher ja mal in meinem vorherigen Leben Angestellte. Nie wieder.
Nein.
Du kommst morgens ins Büro, da sitzen so drei Mädels und die streiten sich schon, weil die eine die Teetasse von der anderen benutzt hat. Und du stehst da und denkst dir, Alter, hier geht's doch gar nicht um Teetassen, wir machen ganz andere Sachen.
Ich habe zwar nicht gefragt, aber mit den Mädels vergleichst du mich jetzt.
Ja. Die hatten schönere Brüste wie du, aber davon brauchst du nicht rausschneiden.
Okay. Nee, schneide ich auch nicht raus. Und unsere Hörer murmeln leise als.
Was?
Als. Weil du immer wie du sagst.
Ja, weiß. Ne, und? Wie, verstehe ich nicht.
Es gibt auch noch wie als.
Als wie.
Als wie.
Mhm, genau.
Wie als wenn.
Das ist mein Sprachfehler schon mein Leben lang, weiß ich.
Ja. Das macht aber ja nichts.
Das kein Problem.
Bist ja du.
Das macht mich liebenswert.
Aber guck mal, ihr habt heute einen richtigen Sprachfehler, ich bin Ossi.
Ja, aber man hört das ja nicht so.
Ein Quotengast, endlich mal ein Ossi.
Ich fürchte, man hört es schon. Also es wird
natürlich
Gäste,
man das,
wird Gäste geben, die sagen, klar, der kommt aus Leipzig, hör mal hier.
Ich finde das auch überhaupt nicht
schön. Man hört sofort, er kommt aus, wie wir immer gesagt haben, Neu-Fünfland. Das sind doch fünf Bundesländer, ne?
Ja, Neu-Fünfland, ja.
Ja, also man könnte natürlich die Podcast-Folge nennen. Ja. Neues aus Neu-Fünfland.
Genau. Ja, Neues aus Neu-Fünfland.
So Neues aus diesseits vom imperialistischen Schutzwall.
Willkommen bei 2 aus 11, nee, heute mit 4 in 11 sozusagen. Hier sitzen 4 Personen.
Das klingt auch wie...
Genau. Wir haben hier... Gast, stell dich mal vor. Wir haben noch einen Zuhörer. Den Zuhörer könnt ihr stalken auf Instagram unter Maschinenraum. Jetzt explodiert der Account.
Genau, bam.
Was ich immer liebe, ist tatsächlich, dass wir... das hat sich irgendwie auch so eingebürgert, dass sich unsere Gäste selber vorstellen müssen. Das finde ich immer geil.
Natürlich.
Ja.
Vor allem stell dich vor und warum.
Das ist Teil unserer Nicht-Vorbereitung.
Das ist so geil. Ich kenne ihn doch gar nicht.
Ja, wir kennen uns alle nicht. Ich bin Johannes, hi. Ich komme aus Leipzig und bin, mit 42 Jahren ein recht autobegeisterter Typ. Und das verbindet sich hier ganz gut, denn alles, was hier steht, ist so aus dem Zeitraum oder aus der Autoepoche, die ich gerade so liebe, so, ne? Aus 70, 80, 90. Da dreht sich auch meine Automobilleidenschaft drum. Und hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, ob das mal so ausarten könnte, wie es bei mir ausgeartet, hätte ich gesagt, nein.
Dazu kommen wir gleich. Also bei der Ankündigung, die du gemacht hast, hat mir heute Morgen jemand geschrieben, ach cool, Johannes kommt zu euch, ich durfte auch schon mal bei ihm ins Männerhort.
Ja.
Und da habe ich nur gedacht, okay, guck mal, hier, da gibt es schon Verbindungen.
Also ja,
das musst du mal erklären.
Über den Begriff Männerhort müssen wir tatsächlich reden, weil das ist zu einer Zeit entstanden, auch Corona. Ich habe so eine Schrauberhalle und wir haben uns da immer Dienstagabend immer getroffen zum Schrauben. Ich habe einen alten Golf aus einer Garage gerettet und der musste fahrbereit gemacht werden.
Leichter Dienstagabend?
Ein leichter Dienstagabend.
Reicht das?
Also nein. Also das ist aber der Abend, an dem ich Zeit habe. Meine Frau hat da immer Bandprobe mit ihrer Band und ich kann dann zum Schrauben gehen und habe halt so eine Schrauberhalle und da haben wir uns dann auch während Corona getroffen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile verjährt ist, dass man sagen darf, aber das war dann so, Kontaktbeschränkung hin oder her. Wir haben da halt immer gebaut. Ne? Und nachdem das Freunde mitgekriegt haben, haben die dann irgendwann gesagt, ey, mir fällt zu Hause der Himmel auf den Kopf, mir geht das alles so auf den Pin, kann ich mal vorbeikommen. Ja, und dann kam der Nächste vorbei und der Nächste und irgendwann habe ich Getränke besorgt und Kühlschrank hingestellt und dann wurde der Dienstagabend dann so zum Männerabend und die Halle wurde dann nicht zur Schrauberhalle, sondern die wurde so zum Männerhort. Mhm. Und der Begriff ist einfach geblieben und das Kuriose ist jetzt im Nachhinein, wenn jetzt mehrere Leute dienstags kommen, wird dann immer noch gefragt, auch von weiblicher Seite, naja, ihr seid ja nur Männer, können da auch Frauen kommen? Ja, klar. Ne? Also der Begriff Männerhort an sich, ich kann jetzt schlecht Männer-Frauen-Genderhort nennen, der ist einfach geblieben.
Genderhort. Aber das ist gut, dass du das gleich am Anfang sagst, weil ich habe hab das schon so gedacht. Nee. Ja, wir gendern nicht, aber ich habe schon gedacht, das ist eine ganz schöne Würstchenparty hier, unser Podcast. Und wenn du das sagst, dass hier auch, dass da auch Frauen kommen können ins Männerhort.
Ja, ja.
Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Würstchenparty?
Ja.
Das ist sehr ekelhaft, ne?
Naja, nur wenn man es versteht. Also, die Frage, die ich aber mal habe, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wird da auch Alkohol zu sich genommen?
Ja.
Okay, das heißt also Männerhort, das ist also Hort auch deshalb, weil so ist das bei meiner Tochter, die Frauen geben ihre Männer dort ab.
Und holen die dann wieder ab.
Ja. Gut, gute Geschichte. Ja. Gut, schade, dass das nicht um die Ecke
ist. Also, man könnte da eine Riesenstory zu spielen, aber nee, so ist es nicht. Aber es ist einfach... Wie soll ich sagen, jetzt ist, in Hamburg schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich war früher viel auf Dienstreise hier in Hamburg und hab die Schrauberszene hier kennengelernt. Speziell nennen sich hier gerade VAG Randgruppe. Das sind so VW-Schrauber hauptsächlich gewesen. Und die machen einmal im Monat einen Männerabend, wo Leute sich bei einem Freund auf dem Grundstück im Haus in der Garage treffen. Und es gibt eine Kasse des Vertrauens, es wird vorher Essen bestellt, es gibt immer Getränke, die er immer besorgt.
Und eine Kasse des Vertrauens.
Genau, genau.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich den Podcast nennen soll, wir fallen so viele Sachen. Die Kasse des Vertrauens, okay.
Ja. Mhm. Und also er stellt die auf, dann wird dann Essen bestellt, Pizza oder was auch immer. Und die Kasse ist hinterher dann immer gedeckt. Es ist immer so, dass jeder halt freiwillig was gibt, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dass quasi der Gastgeber sozusagen nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Und ich dachte, das ist genial. Also das ist, so hast du halt die Möglichkeit, dich unter Freunden, unter Gleichgesinnten zu treffen. Warum haben wir das in Leipzig nicht? Mhm. Und dann ergab sich das mit der Schrauberhalle. Mhm. Und dann wollte ich das in Leipzig genauso machen. Und so entstand das dann. Dass dann halt, wenn dann mehr Leute kommen, na, dann habe ich halt Getränke besorgt, hatte eine Vertrauenskasse. Mhm. Und wenn wir Pizza bestellen, läuft das genauso. Ne? Dann, ich erwarte dann, dass jeder was gibt. Ich kontrolliere es nicht nach. Unterm Strich haut es meistens hin. Und dann reicht mir das völlig.
Ja, cool. Ja, ich habe ja ein paar Bilder gesehen. Das ist ja tatsächlich so, dass man gar nicht weiß, in welche Ecke man als erstes gucken soll, weil überall sind irgendwelche netten Dinge, beziehungsweise ja auch so Sachen aus den verschiedenen Epochen, die einen an die Kindheit mindestens mal erinnern und zwischendurch dann eben auch mal so der ein oder andere Schlitten in, ich sag mal, wechselnder Ausprägung. Ne?
Ja. Er hatte so ein cooles Reel gemacht, ich habe gar kein Geld, wo ist denn mein Geld hin?
Deswegen.
Oder so klack, ich glaube, da ging es erst um Felgen, ne?
Ja, genau, ja, genau. Ja, ein Satz und nach dem nächsten.
Ne? Ja, jetzt sagen, ich so, das ist ja cool, habe das repostet. Und dann hatte er geschrieben, oh toll, dass du das repostet hast irgendwie. Und in diesem Gespräch auf Instagram kam dann, er würde gerne mal in den Podcast kommen. So, ja, komm doch.
Ja.
So, kein Problem.
Ne? Ja, klar. Ja, vor allem nochmal, es ist ja, geht ja um Leidenschaft und diese Ausprägungen sind ja ganz, ganz unterschiedlich.
Leidenschaft und von Würstchenträgern oder wie war das?
Mit Vertrauenskasse.
Genau, mit Vertrauenskasse. Und sind denn tatsächlich auch Frauen gekommen jetzt
bisher? Also, ja. Also selbst meine Frau, die mit Autos echt nichts am Hut hat und die mir irgendwann vor Jahren mal gesagt hat, sie hat gehofft, dass ich mein Autohobby mit 30 aufgelöst hätte, ne? Also dass ich das Thema erledigt hätte, die kommt sogar regelmäßig auch vorbei. Also wenn sie keine Bandprobe hat und wenn wir auch mal eine größere Party da feiern, ist sie halt immer mit dabei und findet es dort auch nicht schlecht, bringt auch Freundinnen mit. Mhm. Also sie ist bei weitem nicht die einzige Frau, es sind schon einige. Und ja, so cool. Falls das jetzt Frauen da draußen hören, ihr seid natürlich herzlich alle willkommen. Das ist jetzt nicht begrenzt auf das männliche Geschlecht. Ja, cool. Aber es geht halt viel um Autos und das nicht alle Frauen interessiert das und von daher ist der Männerüberschuss schon da.
Wodurch hat sich denn deine Leidenschaft zum Automobil entwickelt? Also wann ging das los? Oder war es immer da?
Ja, das fing mit Matchbox an. Mhm. Ne, also Matchbox, die ich von meiner Oma durch Kaffeefahrten bekommen habe. Die durfte ja damals ausreisen. In Leipzig war das ja nicht möglich. Und ich habe quasi alle Matchbox aufgehoben, die ich damals hatte. Und dann kam das irgendwann so mit automobiler Leidenschaft. Ich habe ja dann nach der Wende, die erste Liebe war der Trabi meines Vaters in Delfingrau, den habe ich damals auch abgeholt mit ihm nach 14 Jahren Wartezeit. Das war sehr prägend, muss ich sagen.
Delfingrau ist das, was wir alle kennen, dass diese typische Trabi-Farbe keine Farbe ist, ne?
Ja, aber für mich
total. Aber die hieß tatsächlich Delfingrau.
Delfingrau, ja. Und der hatte dann auch schon so, der hatte schon diese Sonderausstattung, so eine digitale Verbrauchsanzeige.
Wie bitte?
Ja, gab's. Also so, also dass der quasi den Verbrauch anzeigte in verschiedenen Farben. Das war spannend.
Ah, okay.
Der hatte eine Ablage unter dem Armaturenbrett und schon den etwas weiter überdachten Tacho und das geschäumte Lenkrad. Das war damals in Trabi-Kreisen gefühlt bemannte Raumfahrt, weil das war ein Quantensprung. Ja. Und den haben wir abgeholt als Kombi und ich habe.
Wann war das?
87.
Ja, okay.
Ja. Und ich glaube, 92 haben wir den verkauft unter Tränen. Also unter meinen Tränen. Ich war 11. Mhm. Das war Wahnsinn. Also den wegzugeben für 50 Mark, das war verrückt. Und danach kam Fiat Tipo, den habe ich mit Leidenschaft gehasst. Das war echt, ich hatte mir immer einen Golf gewünscht von meinen Eltern.
Aber normaler Tipo oder DGT mit digitalen Instrumenten?
Der hatte analoge Instrumente, aber der hatte eine ganz gute Ausstattung für einen Fiat Tipo damals.
Ja.
75 PS war es auch nicht so schlecht mit 14 Zoll Borbettfelgen ab Werk.
Oh.
Ja, war cool.
War ein Sondermodell?
Na, so ein Sport, ja.
Hä, hey, mit Borbettfelgen? Borbett A waren das, ne?
Nee, das waren so Borbett-Kreuzspeichen mit so einem Warmdeckel.
Mit dem Arbeit-Logo in der Mitte.
Ah, ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, sowas gab's
genau.
Auch. Ja,
und irgendwann hatten wir mal einen verloren, das war ganz bitter. Und
ein
irgendwann
Deckel,
war,
ja.
Und irgendwann war der weg, ja.
Stimmt, ja.
Also mein Vater hat es dann irgendwann geschafft, übrigens, den zu verkaufen.
Ich muss einmal ganz kurz zurückspulen da bei dir. Ich glaube, das haben viele gemacht, ihre Trabis und Wartburgs für einen Klicker und Knopf einfach weggegeben.
Leider, ja.
Und heute ärgern sich alle darüber, weil es gibt ja immer noch eine Szene und bei uns gibt es sie nicht. Ne? Also ich hatte ja letzte Woche jemand den Porsche 944 gekauft aus Rostock. Mhm. Der hat einen ganz alten Trabi. Ich habe das mal gepostet auf meiner Seite. Der hat so einen Kombi aus den 60er Jahren, so einen grünen. Und das sind auch irgendwie so Freunde, die alle Wartburgs haben und so weiter. Bei uns gibt es das gar nicht. Bei uns ist keine Ostszene, was ich ehrlich gesagt schade finde. Also ich bedauere das, dass es hier nicht gibt. Und ich finde das auch tragisch, dass die damals alle so verschenkt worden sind und verschrottet worden sind.
Ja, die waren nicht mal eine warme Mahlzeit wert damals. Schlimm. Aber mittlerweile ist es verrückt. Also ich gucke immer mal noch nach einem delfingrauen Trabi-Kombi. Ich würde gerne meinen alten Vater
irgendwann damit mal abholen. Mit überschäumtem Lenkrad.
Ja, genau. Also das wäre schon irgendwann nochmal so ein kleiner Traum, aber momentan ist kein Platz in der Halle.
Okay, in die ganzen Felgen.
Aber wir kommen zurück zum Tipo.
Der war dann irgendwann weg. Das war, also der war katastrophal, finde ich, von der Zuverlässigkeit. Hm. Und dann kam der erste Golf 3.
Oh.
Boah. Also ich weiß noch, ich saß in der Straßenbahn, bin aus der Schule nach Hause gefahren, so mit dem Rucksack auf und wusste, mein Vater kauft morgen einen Golf 3, einen weißen Golf 3 GL mit 90 PS. Und ich habe mir dieses Armaturenbrett vorgestellt, was dann so leicht abfällt mit den Lüftungsdüsen genau. In einem Radioschacht und habe diesen Schwung vor Augen gehabt und musste lachen. Mit 14. Das war für mich emotional das Genialste, was er machen konnte, Golf 3 kaufen. Das war Wahnsinn.
Okay.
Ja.
Okay. Weißt du noch, in welchem Jahr das war?
96.
War das Auto neu?
Nee, war es nicht. Der war drei, vier Jahre alt.
Okay, also einer aus der ersten Generation, ja. Golf 3, wahrscheinlich noch ohne Airbag und dann.
Ohne Airbag? Ja. Genau. Aber schon mit dem Vierspeichen Lenkrad, nicht mit diesem Zweispeichen, ganz frühen hatten.
Nee, genau, das hatten aber, glaube ich, hast du ja gesagt, ein GL, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, der GL, aber ich bin noch nicht ganz safe, hatte, glaube ich, dann auch nicht dieses Zweispeichen Lenkrad, sondern nur diese Standard-Variante, hatte dieses Billo-Lenkrad.
Ja,
genau. Aber 90 PS, guter Motor.
Ach, das war Wahnsinn damals.
1,8er?
Ja. Und also mein Vater, muss man auch sagen, ist auch alles nur nicht benzinig. Also er ist so ein klassischer Akademiker, handwerklich auch nicht besonders begabt, aber sprachlich sehr...
Klassischer Akademiker, handwerklich nicht begabt.
Ja.
Merkt euch das.
Ja. Und aber der war, was das betrifft, immer total cool. Der hat gesagt, also bevor du dir das Autofahren selber beibringst, dann zeige ich es dir lieber selbst.
Aha.
Und dann hat er mir mit 13 auf dem Fiat damals das Fahren beigebracht und ich durfte natürlich 90 PS Golf 3 immer mal fahren. Das war Wahnsinn.
Ja, glaube ich.
Mein Vater auch wieder typisch, ne? Ich durfte nie schnell fahren, aber ich sollte immer Schleifpunkt, Kupplung, Gas, anhalten, wie mache ich eine Vollbremsung, das hat er mir alles beigebracht. Das Schnellfahren habe ich mir dann selber beigebracht.
Ja, das geht dann schnell, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, also das heißt, du, als du 18 warst, hattet ihr den Golf noch?
Ja.
Okay.
Und damit ich den nicht zu Schrott fahre, hat dann der Steuerberater meiner Eltern gesagt, kauf dem Jungen ein Auto, was er selbst zu Schrott fahren kann, weil das wird passieren. Und ich habe dann gesagt, ich will einen Trabi. Und hat mein Vater gesagt, es fällt aus. Und dann hat der Steuerberater gesagt, also, ja, 2000 Mark maximal darf das Auto kosten. Und das war so das Limit, was meine Eltern mir gesetzt haben. Und damals gab es ja kein eBay-Kleinanzeigen. Das war 99. Und Online hast du auch nichts gefunden. Es gab dann so den guten Griff, diese Zeitung, wo man online was oder wo man in der Zeitung was finden konnte.
Wie hieß das?
Der gute Griff.
Der gute Griff, okay. Ja, teilweise ja mit Kategorien, die es heute nicht mehr gibt. Denn klar, weil du natürlich heute Selektionskriterien im Internet hast, aber die Kategorien waren ja damals manchmal bis 2500 Mark.
Oder, ja.
Hä? So, ja. Das war dann die Rubrik, in die du gucken musstest.
Genau, genau. Ja, okay. Und mein Plan war, ich war halt schon, weil du auch gefragt hast, wann fing das so mit der Autoleidenschaft an? Ich glaube, ich habe ab 12, 13 habe ich meine erste VW-Autozeitung gehabt oder Chrom und Flammen, was man so an der Tankstelle auf Urlaubsreisen immer gekauft hat. Und es gab Zeiten, da bin ich wirklich los und habe dann alle gängigen VW-Zeitungen, die ich so mit 15, 16 kaufen konnte, VW Speed, VW Szene. Und VW Szene. Jo. Ich habe die alle noch. Aha. Ich habe die nie weggeschmissen. Also ordnerweise habe ich das alles rumstehen und dann war ich in der Theorie der beste Golf-Umbauer. Ich wusste in der Theorie immer, wie sollte mein Golf sein, aber handwerklich war ich ja voll unbegabt. Mhm. Und konnte das nie umsetzen. Und dann war natürlich der erste Plan mit 18, es muss ein Golf 2 her, für 2000 Mark damals. Und dann habe ich...
Ist glaub, praktisch, weil für das Auto gibt und gab es damals alles.
Ne? Ja, und auch heute noch. Aber das war damals, war es genial. Aber der hätte ich damals gewusst, was das alles so kostet, wenn du es neu kaufst an Zubehör.
Ganz vergessen.
Da wäre ich verzweifelt. Und ich habe trotzdem erstmal, bin mit blauen Augen los und habe den einzigen Golf, den ich für 2000 Mark auch finden konnte, direkt gekauft. Ein 83er Golf 2C, Marsrot.
Also so das absolut unterste Regal der Golf 2. Man muss dazu sagen, vielleicht auch für unsere Hörer, die vielleicht diese Zeit nicht mehr so im Kopf haben, ein Golf war im Verhältnis immer super teuer.
Ja.
Also man hat fürs gleiche Geld viele, viele andere Autos bekommen, aber ein Golf war immer in der Verhältnismäßigkeit teuer, teilweise sogar. Das sieht man manchmal so in den DAZ. Also, da hat ein 3 Jahre alter Fünfer hat das gleiche gekostet wie ein, ich sag mal, ein halbes Jahr alter Golf. Ja. Also das war schon heftig. Die waren extrem teuer und wertstabil.
Und als der Markt halt noch nicht so durchsichtig war durch das Internet, musstest du halt nehmen, was beim Kieshändler um die Ecke auch stand. Und das habe ich genommen und das war sehr blauäugig. Ne? Mit 18 ohne jegliche Unterstützung von Profis habe ich blind so ein Auto gekauft. Und das war im Endeffekt schon ein harter Reinfall.
Ehrlich?
Das war ein geiler Start. Der hat auch wirklich nur ein halbes Jahr gehalten. Mir ist dann, mein späterer Trauzeuge ist mir mit ordentlich Schwung mit seinem Opel Astra hinten reingefahren. Totalschaden.
Ja.
Dann gab es zum Glück Geld von der Versicherung.
Wollte ich gerade sagen, wenn es hinten knallt, gibt es vorne Geld.
Ja, muss
ja nicht sagen, dass das mal dann Trauzeuge sein sollte.
Vielleicht ist das deswegen dann geworden.
Genau. Kanntest du ihn vorher?
Ja, ich kannte ihn. Ja. Aber das Auto war schon Wahnsinn. Mit Durchrostung, die ich nicht gesehen habe, mit einem Heckschaden, den ich nicht sehen wollte, mit einem miesen Wasserschaden im Innenraum, weil der keine Folien in den Türen hatte. Aber wenn du nicht weißt, dass da Folien sind, dann, wenn du die Türpappe abgebaut hast, da hast du halt auch nicht gedacht, dass da was fehlt. Also es war auf jeden Fall sehr viel Lehrgeld und auch Lehrzeit und war auch tränenreich. Also es war, wo ich so dachte, Mensch, also meine Wunschvorstellung von einem toll aufgebauten Auto im Verhältnis zu dem Auto, was ich da habe, das geht so weit auseinander, das schaffe ich nie.
Nee, vor allem, weil man darf ja nicht vergessen, wenn du jetzt einen nackten Golf C Baujahr 83 als Golf 2 kaufst, ist zwar eigentlich die beste Grundlage, ihn umzubauen, weil da ist ja nichts dran, was du behalten würdest.
Genau.
Also ja, weil selbst der Stuhl da drin ist ja irgendwie doof. Und das war ja wirklich noch, muss man ja wirklich sagen, was war das für eine Variante überhaupt? 54 PS oder so? Oder
nee, der hatte schon den 1,6er mit 69 PS.
Ah, okay.
Und diesem schlimmen Pierbock-Vergaser, wo dann immer die Unterdruckdose kaputt ging bei mir. Und ich hatte immer Standgas so um 3000 Umdrehungen. Und bin mit meiner Schwester dann in die Schule gefahren. Ich habe eine kleine Schwester, ich habe die immer mitgenommen. Und stand dann immer an der Ampel mit 3000 Umdrehungen. Ja. Und neben mir standen dann die Leute und denken, was will denn der Rotzer, will denn rennen? Und ich war, und dachte mir, die einzige Lösung ist, Kupplung treten, ersten Gang rein, voll auf die Bremse und Kupplung leicht kommen lassen, dann regelt sich die Drehzahl von alleine runter und dann war natürlich nach einem halben Jahr die Kupplung Schrott.
Ach
das,
nee.
Das war mir in dem Moment aber nicht bewusst.
Und, und die 15 Liter Verbrauch in der Stadt waren natürlich auch.
Ja, der hat schon gut verbraucht.
Ah, okay. Also war bei dem Auto eigentlich keine Grundlage, sondern der musste weg.
Das war eigentlich, mit dem Heckschaden war gut. Es war nicht durch mich gefordert, aber es war die einzige Lösung, um aus dem Auto nochmal Geld zu bekommen. Ja.
Und dann, hattest du daraus gelernt?
Nee. es kam der nächste Golf 2, der war auch scheiße und den musste ich dann tatsächlich verschrotten, weil ihn keiner kaufen wollte. Aha. Das war so ein Bistro.
Okay, auch als der früheren Sondermodelle.
Ja, und dann kam als drittes kam der erste vernünftige Golf 2.
Okay.
Der in meinen Augen dann auch gut war. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf.
Da muss ich tatsächlich mal Jens fragen. Jens, hast du jemals einen Golf 2 gehandelt irgendwie?
Ein Golf 2?
Ja.
Gerade ein GTI vor 2 Wochen.
Ah. Ja, okay. Okay, von GTI mal abgesehen, irgendwas?
Nee, warum?
Nee, warum?
Geil.
Ja, ja, weil das Interessante
ist, in Karat würde ich noch handeln.
Ja, klar.
Beim
ja,
Golf, finde ich, merkst du immer erst, dass er interessant ist, wenn es sie nicht mehr gibt.
Ja.
Ja, wie der Stefan hier, Garage Blanc, der hat doch gerade ein Dings stehen, oder schon länger.
Ein Dings?
Kauft ja keinen, er hat einen Boston.
Okay.
Mit DIN-Kennzeichen.
Roten?
Nee, dunkelblau.
Okay.
Mit DIN-Kennzeichen. Bremen, mit Bremer DIN-Kennzeichen.
Den habe ich auch gesehen, Nicola.
Also den hat er schon länger, den Preis zweimal gesenkt, den kauft irgendwie keiner, das ist wie neu.
Allein, das ist allein
6.900 Euro.
Allein wegen dem DIN-Kennzeichen wäre das echt geil, schon ne? Spannend. Ne?
Ja. Das kannst du übernehmen, ist nicht abgemeldet.
Genau.
Ja, wir hatten, meine Oma hatte damals Golf 2 in Weiß, wie sagte mein Vater immer so schön, klar, Spanier können ja immer nicht so richtig gut Englisch, aber sie können lesen, ein Memphis.
Memphis, ja.
Golf 2 Memphis. Also ich finde die auch, beim Golf 2, ich finde die Sondermodelle halt cool. Mhm.
Ja, da gab es so viele schöne.
Ja, der coolste ist der Flair.
Ja, ja, den magst
du. Der Flair gerne. Mit diesem, hieß das Kiwi, Kiwi-Braun, glaube ich,
genau,
die Farbe.
Genau.
Und innen drin mit diesem hellen und braun gemusterten Sitzen.
Unfassbar, ja.
Unfassbar schön. Hatte bei mir, wie ich Abi gemacht hatte in der Schule, ein Klassenkamerad, der hatte den bekommen. Und der hatte einen Golf Flair und den fand ich immer cool.
Ein Freund von mir hatte den 2004, 2005 als Winterauto. Hat er für 200 Euro damals gekauft, 90 PS, Viertürer, braun. Gott, oh Gott, oh Gott. Und den hat er immer noch und er macht ihn jetzt gerade wieder schön.
Ja. Ist ja auch ein sehr hochwertiger Stoff.
Dann der Golf Moder war ziemlich cool.
Ja, mit der Innenausstattung, war genial.
Mit der Innenausstattung und dem schwarzen Kreuzspeichenfelgen.
Ja.
Vor Augen. Klar, jeder, auch hier, Dings hat es ja letztens wieder gepostet, Peter Fischer hat ja auch ein GT-Spezial in O-Grün Metallic. Gut,
oh ja, ja. Das
will ja jeder.
Ja, witzigerweise, das war nämlich von meinem damaligen Freund Ulf, der hatte nämlich auch ein GTD in O-Grün.
Ja.
Ja. Und auch so diese gesamte Kombination der GTD lief ja echt ganz gut so.
Ja,
ne?
Klar.
So.
Mit Ladeluftkühler war das top.
Ja, der war, glaube ich, ich meine, der hatte keinen, aber ich weiß nicht, ob er irgendwann mal einen, also ich glaube,
hat der GTD
einen Nachrüstvolt hat er dann gekauft. Nee, der hat nicht immer einen LLK. Nee, nee. Mit LLK hat er ja 82 PS, glaube ich. Und ohne hatte der
70.
69 oder
ja,
70.
Ja, genau, ne? Genau.
Ja, also diese Sondermodelle finde ich cool, würde ich auch sofort handeln. Es gibt aber gar nichts. Also
ja.
Das, naja, weil das Problem ist, wie immer, das sind ja Verbrauchsautos gewesen. Die sind ja wirklich runtergeritten, weggeschmissen. Und ich glaube, die Abwrackprämie hat da einiges zu beigetragen, dass dann auch mal
unfassbar
ein großer
viel,
Teil verschwunden ist davon.
Ja, das stimmt.
Und jetzt der Golf GTI, den ich hier hatte aus Teneriffa mit 54.000, klar.
Ja, ja, klar. Witzigerweise habe ich das jetzt gar nicht, deshalb klar ist mir ja klar, ich hätte die Frage nicht stellen brauchen, aber richtig. Ich habe das gar nicht so vor Augen, weil der Golf GTI ist halt immer noch mal so eine Sonderstellung, finde ich.
Ja, klar.
Aber
ja, ja.
Eigentlich ist Golf 2 ja wirklich die Hochzeit der Sondermodelle.
Ja.
Ja, also ich möchte behaupten, ich kenne kein Auto, von dem es so viele verschiedene Sondermodelle gegeben hat und die auch alle irgendwie nett waren. Die hatten ja auch echt begriffen, mit kleinen Mitteln bei diesem Auto optisch immer was auszulösen. Ob das die Kotflügelverbreiterung in Kunststoff war, ob das die Stahlfelgen waren, die ja nicht doof aussahen. Die gab es ja in Silber und in Schwarz. Also auch da wurden ja relativ früh schon Trends gesetzt, ja, weil schwarze Felgen beispielsweise gab es für Geld und gute Worte bei anderen Marken nicht.
Ja, musstest du mit dem Baumarkt halt dann selber machen.
Genau, ja, klar, hast du auch gemacht, ne?
Mit Rallye-Schwarz. Allein schon diese schwarz-roten Rückleuchten zum Beispiel beim Zweier war schon. Ja. Und für mich war der Sprung auf meinen zweiten Zweier war dann.
Die gab es auch in Grün.
Ja, und Blau und
ja,
Rot.
Ja, ich weiß das noch.
Und die sind mittlerweile, das sind alles, ist alles teuer
das
geworden.
Ist alles, ja, da kennst du dich sicherlich gut mit aus, weil du in der Szene bist. Ich sehe das ab und zu, wenn irgendeiner sagt, guck mal, was ich gefunden habe und postet dann irgendwie schwarze Rückleuchten für den BMW i30 und sagt, wenn die jemand haben möchte, dann das und das und denkst du,
wie viel?
Genau. Was?
Dafür hast du früher einen kompletten E30 gekriegt, aber die Zeiten sind vorbei. Ja.
Ja. Naja, bei mir blieb dann nur die Strumpfhose, habe ich schon mal erzählt.
Ich habe da auch so schlimme Versuche gestartet, früher. Aber das, ich glaube, das sind auch so gute Erfahrungen, wenn du mit sowas mal anfängst und du hast keine Kohle, dann wirst du entweder kreativ oder du lässt es.
Richtig.
Und ich konnte es irgendwie nie lassen und war am Anfang furchtbar schlimm kreativ. Also.
Naja, gut, wie das halt so ist. Ne?
Aber du weißt dann hinterher, dann weißt du umso mehr zu schätzen, wenn es dann doch irgendwie mal, wenn man mal was Richtiges gebaut hat. Also ich weiß umso mehr jetzt zu schätzen, was ich habe, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn du nichts hast und auch keine Freunde hast, die das damals können und konnten. Mhm. Und wenn du dann die richtigen Leute kennenlernst und dann so Stück für Stück da rangeführt wirst, so war das bei mir, ne? dann bist du umso dankbarer.
Ja, Ja, klar. Manchmal ist es ja so, dass es mindestens zwei Leute braucht. Und zwar einer, der die Kreativität hat und einer, der es umsetzen kann. Ja. Ne? Das ist ja bei vielen anderen Dingen auch so. Aber was ist denn so dein Projekt, was du hattest, worauf du am stolzesten bist und was dich auch am meisten Blut und Tränen gekostet hat?
Das war ein Golf 1 Cabrio.
Okay.
Also, oder zwei Golf 1. Einmal ein Golf 1 Cabrio und danach ein geschlossener GTI. Und da ging das mit dem Schrauben, würde ich sagen, so richtig los. Da habe ich dann die richtigen Freunde kennengelernt oder die falschen Freunde in den Augen meiner Frau, weil dann kommst du so auf die schiefe Bahn und rutschst so voll in dieses Schrauber-Ding rein und wo du dann wirklich jeden Winter anfängst und reißt nochmal was auseinander und steckst dann nochmal Geld und noch mehr rein und hier mal neue Felgen und da eine neue Innenausstattung. Und das ist bei dem Golf 1 so aus dem Ruder gelaufen. Den habe ich schon gekauft mit Umbau auf G60. Das war für mich damals so eine immer... konnte ich mir nie leisten, wollte ich dann aber unbedingt mal dieses Mysterium G-Lader mal erfahren. Und eigentlich sollte es bei dem Cabrio dann so bleiben, ein paar andere Felgen sollten drauf, ein schönes Holzlenkrad sollte rein.
Das war ein Cabrio mit G60?
Ja.
Ach so.
Genau, habe ich von einem Freund aus Berlin gekauft und der hatte damals schon eine beige Lederausstattung und war in meinen
aus
Augen
aus einem Classic gut. Line?
Ja, genau.
Ah, ja,
genau. Aber mit einem coolen Update, es war eigentlich ein weißer 86er ohne alles, also auch mit 1,6er Motor ursprünglich, mit Stoffsitzen und Vinyldach. Und der Freund aus Berlin hat dann schon viel gemacht. Der hat die Classic-Line-Ausstattung reingebaut und hat als cooles Update die elektrischen beigen Leder-Recaros vom Corrado drin gehabt. Gleiches Leder, gleiche Farbe, passt Plug and Play. Und die sind aber unfassbar tief und 1,90 Meter groß. Da kannst du halt wirklich entspannt im Golf Cabrio dann auch offen fahren. Das war schon cool. Und dann habe ich einen Freund kennengelernt, den ich schon 10 Jahre vorher aus Leipzig kannte, aber wir haben beide auf Autotreffen immer so ein bisschen ernst geguckt und deswegen hat sich keiner getraut, den anderen anzusprechen. So, Selbstschutz irgendwie, ne?
Ist wie bei Jens.
Ja, vermutlich.
Und nicht ernst.
10 Jahre später haben wir uns über das Auto kennengelernt und dann ging der so um mein Auto rum und ich war eigentlich total stolz und wollte sagen, guck mal hier, das ist mein G60 Cabrio und er hatte in meinen Augen das G60 Cabrio, der hat das schon seit 20 Jahren gehabt. Und der sagt dann, das ist keine schlechte Basis. Ich so, what?
Challenge angenommen.
Ja. So, Und ich so, was meinst du denn jetzt? Er sagte, hier können wir eine ganze Menge draus machen. Und dann ist das mit ihm, Nico heißt er, völlig aus dem Ruder geraten. Dann fing mit dem neuen Verdeck an, dann hat er mir irgendwann eine neue...
Natürlich in Stoff.
Ja, genau. Sonnenland. Und dann fing der in meinem Motorraum an, wir könnten hier noch Kabel versteckt verlegen, wir legen den Kabelbaum durch den Längsträger, dass das quasi alles clean ist, wir können hier Halter wegbauen, wir können dort was verstecken, wir können das alles aufräumen, guck dir mal diesen Harley Black Crackle Lack an, das können wir auch selber lackieren und hier können wir was polieren, dann was hältst du von Echtcarbon und dann lief das völlig aus dem Ruder. Dann haben wir alle Kunststoffteile mit Carbon laminieren lassen, sind beide nach Osnabrück gefahren, ich habe mir da eine komplette Innenausstattung satteln lassen in VW-Leder Bordeaux-Rot. Und das war am Anfang noch so, da gab es noch keine weißen Cabrios mit so dunkelrotem Leder. Also zumindest zu diesem Zeitraum nicht. Das ist
eine Mega-Kombination.
Ich hatte so Schiss. Ich hatte Angst, dass das zu doll knallt. Und ich war am Ende so froh, dass ich es gemacht habe. Alles Bordeaux-Rot. Ja, andere Felgen, natürlich tiefer, lauter, G-Lader, Leistungssteigerung und so weiter und so fort. Und irgendwann war dann das Ende der Fahnenstange so erreicht. Da habe ich gedacht, also jetzt machst du Sachen doppelt. Oder du fängst an, reißt alles raus, machst die Radhäuser blank, so wie das mein Freund Nico da hatte. Der hat dann die Radhäuser halt glatt lackiert, in Wagenfarbe den Unterboden lackiert und so weiter. Und ich dachte, das müsstest du als nächstes dann machen. Und dann lief mir ein Golf 1 GTI über den Weg. Da war ich gerade auf einer Dienstreise und ich war in Koblenz und der stand 200 Kilometer entfernt in Holland. Und dann bin ich hingefahren, der war in meinen Augen, das war genau die Steigerung, die ich haben wollte. Und dann habe ich vor Ort gesagt, ich nehme den, habe den angezahlt und da war das Cabrio dann, musste verkauft werden. Oh. Und dann hatten wir das Gleiche wie Jens, was du vorhin erzählt hast. Ich habe das Cabrio ins Netz gesetzt und dachte mir, das ist ein verdammt gutes Auto und derjenige, der sowas sucht und sich das nicht selber bauen will, der das Geld hat, aber nicht die Zeit und auch nicht das Können, der hätte mit dem Auto eine verdammt gute Basis. Also habe ich das ziemlich teuer ins Netz gesetzt, war damals 2015, 16, ich glaube für 15.500 Euro das teuerste Golf 1 Cabrio im Netz.
Wie viel? 15?
15,5, ja.
Ja, ist ja bei weitem trotzdem nicht das, was du da reingeschickt
hast. Nee, ich habe mit wen den Fahren Verlust gemacht.
Okay.
Aber ich dachte mir, noch teurer kann ich es nicht verkaufen, dann wäre ich es wirklich nicht los. Und ich bin so durchbeleidigt worden im Internet. Also was mir einfiele, für dieses Auto, so eine Bastelbude, so viel Geld zu nehmen. Und eine Woche später rief jemand an, 61 Jahre alt, aus Berlin, ob das Auto noch da wäre und er würde vorbeikommen. Und der kam vorbei mit einer Tüte voller Geld in Birkenstock-Sandalen. Der ging von vorne rechts nach hinten rechts in meiner Garage um das Auto und sagte, top, den nehme ich. Und dann war er weg. so schnell kann es gehen.
Ja, ist ja so. Du brauchst ja im Zweifel auch nur den einen finden. Mhm. Und weil gerade bei diesen besonderen Geschichten, klar, das ist ja alles schwierig, ne? Weil im Endeffekt derjenige, der so ein Auto kauft und gerade was du gerade erzählt hast mit Kabelbäume irgendwie anders verlegt und so, das ist ja alles eine coole Geschichte. Aber der Nächste, der daran schraubt, sagt, wo ist denn jetzt hier der Kabelbaum?
Genau. So. Wie geht die Heckklappe auf? Ja, elektrisch und wo genau, ist der Taster, ja?
Genau. Das erinnert mich manchmal so an diese Zeiten, wo Menschen sich fast blind aus Amerika zu einem guten Kurs irgendwelche Hot Rods gekauft haben und die kamen dann hier in Deutschland an und als Erstes wussten sie gar nicht, wie sie da einsteigen können, genau, und wegfahren.
Keine Tür,
irgendwo irgendwie versteckte Schalter und auf Englisch hatte das vielleicht jemand erklärt, ja, you must dies bums tun, aber das, du stehst dann neben dem Auto und sagst, okay, wie war das nochmal?
Also Da hatte ich bei mir auch natürlich die Sorge. Das war vieles umgebaut, ne, und vieles so im Detail so verändert, auch mit einer Wegfahrsperre, die keiner kennt. Mhm. Also damit das Auto halt wirklich nicht geklaut wird. Mhm. Und ich hatte im Golf 1 Infoforum, das war damals mein einziger Social Media Spot. Ich hatte weder Facebook noch Instagram, kann man sich heute nicht vorstellen.
Golf 1 Infoforum klingt auch sehr steril, ehrlich gesagt.
Aber nee, es war die geilste Golf 1 Community und ist es auch heute noch. Mit wirklich geilem Austausch. Also so, dass sich wirklich Schrauber untereinander bundesweit helfen. Und da habe ich auch in Hamburg echt coole Jungs kennengelernt, schon vor 15 Jahren. Und ich hatte dann einen Umbaubericht. Da weiß ich noch, ich bin Schrauben gewesen in der Garage, meistens bis nach Mitternacht. Und wenn meine Frau dann schon schlief, dann bin ich direkt mit dem Telefon an den Laptop, habe dann die Bilder damals noch rübergezogen. Das ging alles nicht über Bluetooth. Und habe die Bilder noch bearbeitet, habe die in den Umbaubericht hochgeladen. Und das habe ich dem Verkäufer gezeigt. Da hatte ich 140 Seiten Umbaubericht.
Ah, okay, sehr
gut. Und der konnte alles nachlesen. Es war wie so
ein, das ist viel wert. Ne? Das ist viel wert. Das schafft dir auch Vertrauen.
Ja.
Weil du dann halt auch weißt, dass das mit Sorgfalt gemacht wurde. Ein glänzendes Auto zu präsentieren, was irgendwie ganz nett ist, das kann ja jeder. Aber ja, ne, dieses Dokumentieren ist extrem wichtig, das stimmt.
Genau. Also da konnte der sehr beruhigt sein. Ich glaube, mein Kaufvertrag hatte 4 Seiten, Word-Seiten, Anhang, also wo ich alles im Detail beschrieben habe. Das Auto gibt es auch noch und den GTI, der danach kam, den gibt es zum Glück auch noch. Mittlerweile habe ich mich auch von dem getrennt, aber da ist es dann noch schlimmer.
Ist das denn sehr, also ist immer so VAG-lastig gewesen, oder?
Ja.
Okay.
Also ich war damals auch glühender Manta-Fan. Also ich bin auch total offen, was Opel angeht, so Opel B-Kadett, Opel C-Kadett, Opel D und E-Kadett, ich liebe die alle. Und auch Mantas haben auf mich einen unfassbaren Reiz und auch, also viele mögen lachen, aber Manta kann ich mitsprechen. Habe ich in der 7. Klasse x-mal gesehen.
Ja, gut. Also ich kann den, glaube ich, auch mitsprechen, aber der ist auch nicht so schwierig.
Nee. Nein, ist es. Aber... Also ein unfassbar, geiles Zeitzeugnis. Ich sehe Manta mittlerweile jetzt so, dass ich jetzt gar nicht mehr auf die Hauptakteure achte, sondern immer im Hintergrund gucke, was stehen da für Autos rum.
Das geht mir genauso.
Ja.
Ja, es geht mir genauso auch die Details und so, ach hier, das ist ja die Felge oder das ist ja das oder so, ne? Das stimmt. Das geht mir auch so. Das geht mir aber mittlerweile leider bei vielen Filmen und Serien so, dass mich eigentlich immer nur interessiert, so das ist auch berechenbar. Also meine Frau weiß dann immer schon, wenn ich ansetze, was zu sagen, weiß sie schon, dass ich irgendwas zu den Autos im Hintergrund erzählen möchte, wenn gerade eine Szene ist. Völlig normal. Da sind wir, glaube ich, alle sehr ähnlich gestört.
Ja, also von daher, es war immer schon VAG-lastig. Das lag aber einfach daran, dass, glaube ich, meine erste Autozeitung eine VW-Zeitung war und dass dann auch Freunde halt viel VW fuhren. Und dann bist du irgendwann in der Szene auch so drin und dann ergibt sich das.
Gut, das war ja, muss man ja auch sagen, also ich glaube, ohne dass ich es mit Zahlen belegen kann, war ja damals VAG auch unheimlich eifrig und präsent nach Grenzöffnung.
Ja.
Und man muss halt sagen, Volkswagen auch alleine über den Namen, aber auch über die wirklich gute Produktpalette. Ja? Also es waren ja irgendwie alles Autos, die vielleicht nicht herausragend waren, aber sie waren halt nicht schlecht.
Ja.
So. Man hatte auch da eine... Wie sagt Jens immer so schön, der das immer sagt, dass wenn man früher bei Mercedes ein 190er und eine E-Klasse und eine S-Klasse alle so die gleiche Qualitätslevel hatten, war jetzt ein Kunststoff in einem Polo nicht viel schlechter als der Kunststoff in einem Jetta.
Ja.
So, ne? Es war irgendwie alles so ein bisschen modular aufgebaut. Man wusste, dass die Motoren gut sind und stabil und laufen. Also ich glaube, man konnte sich sehr darauf verlassen, auf diese Autos. Und das ist ja auch der Grund, weshalb es viele davon nicht mehr gibt. Jetzt, du sagst das immer, Verbrauchsautos. Ja, weil sie wirklich irgendwann durchgeritten wurden, bis gar nichts mehr ging.
Ja.
Aber dann sind da auch schon 10 Besitzer durch. Ja? So.
Und selbst die Autos fahren aber noch in Jugoslawien.
Das ist es wahrscheinlich. Ja, das ist es wahrscheinlich. Vielleicht, genau, vielleicht dieses Thema Abwrackprämie. Auch da ist ja nicht jedes Auto auch abgewrackt worden, sondern
irgendwo
gelandet.
Glaube ich nicht.
Genau.
Skandal.
Aber das Recht, ja. Und was ich bei dir aber jetzt gesehen habe, ein kleiner Zeitsprung, weil auch das so ein Auto ist, was wir alle noch kennen aus unserer Jugend, aber was eben einfach auch jetzt im Straßenverkehr nicht mehr da ist, ist so ein Polo Steilheck.
Ja.
Ja, also so dieses so, man könnte, wenn man es sehr wohlwollend meint, könnte man sagen Polo Shooting Brake.
Ja, genau. Lifestyle-Kombi.
Ja, und das Auto hatte ja einen coolen Nutzwert irgendwie, ne?
Total.
Auch mit relativ einfach umlegbaren Sitzen und so. Ich glaube, das war ja serienmäßig, bringt das Konzept
genau,
mit sich.
Genau.
Und dieser teilweise dann diesen neckischen Kunststoffspoilern hinten an der Heckklappe so. Und wie du es dann gemacht hast, ich musste da lachen, weil das ist so typisch, ne? Wenn man irgendwo noch eine ATS-Kappfelge rumfliegen hat, ja, dann fliegt die halt auf den Polo Steilheck.
Ja. Beziehungsweise also bei mir die ATS Classic in 13.
Ah, ist Classic in 13, ja, alles klar. Genau, ja, stimmt. Stimmt. Also auch so eine typische Felge eigentlich, die interessanterweise ja auf fast jedes Auto in Anführungsstrichen passt. Also auch optisch. Ne?
Ja, total. So. Also in meinen Augen. Ne? Ich hänge ja genau in dieser 80er Blase fest. Mhm. Das würde auf meinen Golf 2 genauso passen. Mhm. Also ich kenne auch die Zeiten noch, wo du in so Tuning-Zeitschriften Golf 2 unfassbar tiefgelegt mit 13, 7 und 8 mal 13 ATS Classic mit 175, 50, 13 hattest.
Ja.
Das sieht mittlerweile schon skurril aus, weil du fährst ja heutzutage irgendwie schon 17 Zoll, wenn du es willst, auf dem Golf 2.
Ich sage immer Flummis dazu, weil du hast recht, ne? Also das sind ja auch so ganz spezielle Bereifungen gewesen dann bei diesen 13 Zöllern. Und ein Kumpel von mir hatte damals, wir haben vorhin ja so ein Quartett durchgeguckt, können wir vielleicht noch eine Runde spielen, den Audi 80 aus den 80ern und den eben auch, ich glaube, ich muss lügen, es gab damals ja tatsächlich 100 tiefer, ne? Kann das sein? 100 Millimeter tiefer?
Ja, auf 120 auch, ja.
Ja, genau. Und dann eben diese kleinen ATS-Flummis da drauf, ne? Mhm. Und das Auto sah immer aus, wenn er ankam. Das konntest du auch nicht ernst nehmen, weil du konntest mit dem Auto auch nicht, also du konntest ja nicht mehr ernsthaft mit dem Ding 160 auf der Landstraße fahren, ne? Nee. Das kannst du dann schon nicht mehr machen, weil da hebst du ab. Aber das war lustig, so. Und genau, ich kenne, also diese Optik ist tatsächlich aber verloren gegangen. Siehst du nur noch selten. Der Einzige, der die noch hat, ich weiß nicht, steht der hier überhaupt noch? Nee, steht der Polo hier noch?
Ja, der steht hinten, ja.
Ah ja, genau.
Der G40.
Der G40, ja.
Steht der, ganz hinten im letzten Eck.
Habe ich sofort fotografiert, musste ich machen.
Ja, weil das Auto ist genau dieser Zeitzeuge für damals. Ja. Ne? Wie hat man es damals gemacht? Heute dieses Wettrüsten der großen Räder und leider auch, muss ich gestehen, mir gefällt es nicht, wenn ich auf einem Golf 2 plötzlich so eine 18-Zoll-Felge sehe, die ist ja da groß drauf.
Mhm.
Natürlich ist das besser fahrbar, wenn der irgendwie einen Turbomotor hat mit keine Ahnung wie viel PS, kann ich alles verstehen. Mhm. Es ist aber nicht mehr die Optik, die wir irgendwie so von damals natürlich kennen.
Ne? Ja, das stimmt.
Ja.
Deswegen muss es bei dem Polo 13 Zoll sein. Und auch ich habe verschiedene Felgen ausprobiert, aber ich komme an der ATS Classic nicht vorbei. Ich habe es mehrere Sätze auch gekauft, habe mir den schönsten jetzt aufbereitet und werde den Polo jetzt in diesem Jahr damit fahren.
Ich wollte gerade fragen, die sahen ja neu aus, ne? Also,
ja.
Aber weil du die neu aufbereitet hast.
Ja.
Kann man die noch kaufen, die, ne?
Ich glaube, die gibt es noch neu, aber das ist auch nicht mehr billig.
Ja, okay.
Und ich gucke immer so bei eBay Kleinanzeigen so nach sowas, auch so nach 80er Deko und ich habe mittlerweile, glaube ich, einen dritten Satz. ATS Classic.
Ja, gut. Nochmal, am Ende, die wird man ja auch immer wieder los.
Also, ja, genau.
Im Grunde ist das ein Investment. Da passt dein Post schon. Wo ist mein Geld?
Genau.
Ach, da ist es. Genau. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich bin da leider auch so. Ich weiß nicht, wie habt ihr es denn zu Hause geregelt? Also hast du da dein Budget dafür oder wie machst du das?
Also wir haben ein Gemeinschaftskonto. Mhm. Wo jeder entsprechend des Gehalts natürlich was draufzahlt, dass halt alle Kosten gedeckt sind und wir da auch zum Sparen kommen, also so Rücklagen schaffen können. Und dann hat jeder trotzdem seins. Und das ist bei meiner Frau gut, also durch die Band und halt auch durch, sie geht gerne auf Festivals und so weiter und hat da natürlich auch ihre Ausgaben und da will man dann jeweils nicht diskutieren.
Ne? Nee, ist ja klar.
Und ich sage mal so aus Spaß, meine Frau ist Kosmetikerin, seit ich jetzt weiß, was Frauen so für Kosmetik ausgeben, kann ich ganz offen über Autoteile reden.
Ja. Ja,
das ist schon verrückt.
Ja, und das Problem bei Kosmetik ist, wenn man es benutzt hat, ist es weg. Ja, das ist bei Felgen ja zum Glück nicht so.
Ich glaube, da gibt es andere Meinungen. Also würde meine Frau durchaus schon diskutieren. Ne? Aber das.
Ja, meine wahrscheinlich auch.
Ja. Aber das, klar, das ist immer mal so ein Diskussionsthema. Ne? Also sie interessiert sich dafür nicht besonders. Aber wenn sie dann so mitkriegt, Mensch, ich habe jetzt neue Felgen irgendwie auf dem Auto. Ja, wo sind die denn her? könnte ich jetzt das Gleiche sagen, wie wenn ich frage, wo hast du denn das neue Oberteil her? Ne? Mhm. Höre ich auch ganz oft, das habe ich schon ewig. Ja, oder?
Ich habe es gekauft. Tatsächlich, und ich glaube, da können wir unsere Hörer mal abholen. Es ist ja, also ich bin zum Beispiel immer froh, wenn meine Frau irgendwie sagt, dass sie sich irgendwas Besonderes kaufen möchte. Ja? Weil ich immer das Gefühl habe, super, sie gönnt sich was, dann brauche ich nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich wieder irgendeinen Blödsinn mache.
Ganz genau.
Ja? Ja. Wie ist das bei dir? Zu dir ist es egal, ne?
Mir ist es egal.
Ja?
Total.
Ja, okay. Solange du die Carrera-Bahn nicht durch die halbe Wohnung laufen lässt, ist alles okay.
Doch, habe ich ja gemacht, war auch nicht so witzig.
hat deine Frau mitgespielt?
Also sie hat mit der Carrera-Bahn hat sie zweimal gespielt, sozusagen.
Hat aber, sie mitgespielt, kann man jetzt zweifach verstehen.
Genau, aber ich habe die aufgebaut und habe gesagt, die ist ein bisschen größer und dann wird es immer mehr. Und das war dann, also man hat das dann geduldet.
Jens, wir müssen reden. Dann.
Wir haben sie jetzt mal wieder abgebaut.
Ja, ich habe meine ich habe eine kleine Carrera-Bahn. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, digital, bla bla bla. Das ist so eine 20 Jahre alte mit so DTM-C-Klassen. Mhm. Habe ich irgendwann mal bei uns gekauft und einmal benutzt, dann eingestaubt, weggestellt. Aber klar, die Dinger funktionieren ja wieder. Du brauchst nur anschließen.
Genau.
Meine Tochter findet das ganz cool. Am ersten Tag habe ich sie noch wieder... habe ich sie aufs Bett gelegt, damit dieser Staubsaugroboter die Sachen nicht auffrisst. Beim zweiten Tag habe ich es vergessen und dann hat Kerstin mir nur ein Bild geschickt, wie so dieser Staubsaugroboter so auf der Carrera-Bahn halb so schräg draufsteht. Ne? Das ist halt so diese, ja, ist ja nichts passiert. Mein Gott, der ist ja intelligent, der Roboter. Und es ist halt so, ne? Man muss halt den Platz dafür haben und eigentlich ist ja, je größer sowas ist, desto cooler. Ich hatte ja auch die Bilder gepostet, dass ich letzte Woche diese Riesengeschichte hatte bei meinem Kumpel, der wirklich auch diesmal komplett mit allem eskaliert ist. Dieser digitalen Strecke. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe nicht gewonnen. Ich kann das auch nicht besonders gut. Also bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich versuche dann nur, weil das ja auch wirklich Langstrecke ist quasi, ich versuche dann nur kontinuierlich zu fahren und nicht rauszufliegen. Aber richtig macht man es ja, wenn man weiß, wo ist eine Gerade, da gibt man Gas, geht mal runter, dies. Das muss man ja üben. Und ich habe keine Zeit, das zu üben. Und schon gar nicht dann, wenn du die Strecke nicht kennst. Schon gar nicht dann, und das war der erhöhte Schwierigkeitsfaktor, ein Teil der Strecke war im Dunkeln.
Ja.
Das war auch Absicht. Ja, also du hast da gestanden und alle standen in der Reihe und alle konnten nur in so ein schwarzes Loch gucken und haben darauf gewartet, dass das Auto mit Licht aus diesem schwarzen Loch wieder rauskommt. So, ganz cool.
Genial.
Also das war wirklich toll. Ja, und von daher, ich meine, wir sind alle, glaube ich, große Fans auch von dieser Art Spielzeug, das es ja auch physisch in die Neuzeit geschafft hat. Also Carrera ist ja immer noch... Wird immer noch verkauft.
Klar.
Gibt es als First-Serie, habe ich gesehen, so für kleine Kinder ab 3 aufwärts, wo man schon mal anfüttern kann. Ja, ist dann irgendwie Paw Patrol, Mickey Mouse und was war das noch? Irgendwas war es noch?
Goofy.
Ja, bitte?
Goofy oder Donald Duck?
Ja, genau. Also ist halt, ja. Und irgendeine Geschichte war es noch, das wollte nämlich meine Tochter haben. Ich glaube, sie wollte. Ah ja, Peppa Pig. Klar, okay. Peppa Pig. Ja.
Das gibt es von Carrera-Bahn?
Ja, gibt es von Carrera-Bahn. So eine blauen Strecken. Ganz cool.
Kein Bock, Jens, oder was?
Ja, du, wenn du bei, das ist übrigens der Schreck, den du kriegst, wenn du bei Carrera auf die Seite gehst und du guckst, wie viele unterschiedliche Bahnen und so weiter es gibt, da fällst du ja um.
Ja.
Und was die Autos ja auch dann, ich sag mal, kosten können. Hui, also ich weiß nicht, was kosten die durchschnittlich, aber die sind nicht billig.
Ich kenne die aktuellen Preise,
Jens,
gar nicht.
Jens, was hast du bezahlt für deine, wenn du ein Auto zugekauft hast?
Kommt drauf an, von bis.
Ja, eben. Also, magst nicht sagen.
Du, es gibt auch, wenn du ein bisschen guckst, gibt es auch oft so Angebote. So eine Drogeriekette, die haben irgendwie die Lager wahrscheinlich geräumt. Und hat der Dodge Charger, der hat 41 Euro gekostet. Als digitaler, als 1 zu 32. Aber ich habe auch den Porsche 917 hier, den leicht getunten, von diesem, hat dann ein bisschen mehr gekostet. Also, das ist ganz von bis ausgeben.
Ja. Naja, ja. Wie ist das? Ich meine, ich frage ja immer ganz gerne nach, weil ich ja die Zeit zwar noch kenne, aber ich natürlich, also ich war derjenige, der ein Paket gepackt hat für meine Ostverwandtschaft und da dann immer irgendwelche Dinge reingelegt habe, bei denen ich heute sage, ach, schade, dass ich die nicht mehr habe. Ne?
So, Mega-Schokolade.
So ein Sweatshirt, das hast du dann irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre getragen und hat dir nicht mehr gepasst, war ein LKW drauf mit Haube, also amerikanischer Truck.
Bei Ostverwandtschaft muss ich mal dran denken, wir hatten auch Ostverwandte und die haben wir mal in Ostberlin, ich habe ja auf der Funkausstellung in Berlin, also wie der Osten noch aktiv war, gejobbt, also im Aufbau. Okay. Bin ich mit meinem Vater rübergefahren in den Osten über die Grenzen aus Berlin, haben die Verwandten besucht und der sozusagen Cousin um drei Ecken, der war gerade bei der Armee und es war Winter und er hat dann seine Wintermütze rausgeholt, so eine Fellmütze.
Habe ich
und,
zu Hause.
Ja, und hat genau zu mir die. Gesagt, weißt du, wie die nennen? Die heißt Bärenfotze.
Ja, ja genau.
Das verbinde ich mit dem Osten.
Das stimmt aber, ja. Im Volksmund hieß die genauso, ja.
Ernsthaft heißen die so?
Ja, die hieß so,
ja.
Die hieß so.
Und ich hab die zu Hause.
Das
genau das, so ein Ding habe ich zu Hause.
Das mit diesen
hochklappbaren Dingern.
Ich so. Ganz, ganz Schabka, weich. Ja. Ja, das ist das, was ich mit dem Osten verbinde. Die Bärenfotze.
Ja, genau. Ich hatte es wieder vergessen.
Weil, meckert bei mir über Würstchenparty, ne?
Ja, genau.
Ja, und holt dann.
Aber gut, das ist ein legitimierter Fachbegriff. Über okay. Jahre hinweg geprägt.
Okay.
Die hieß so, die Wintermütze. Also das
kannte ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass ich auch noch eine...
Das kann ganz viele unserer Hörer kannten das bis jetzt noch nicht.
Ich war damals total happy, eine abgreifen zu können, weil ich bin damals nach Grenzöffnung rübergefahren. Und nach Grenzöffnung wurden ja, also vielleicht erinnerst du dich daran auch, da wurden große Kuhlen ausgehoben. Da wurde der ganze Kram reingeworfen damals von der Armee. Alles rein. Und ich habe damals gesagt, ich hätte gerne noch. Und da habe zwei Sachen habe ich abgestaubt. Einmal so eine Dreiviertelhose.
Hm. Ja? Die bei dir dann lang war?
Du bist so ein Penner. Und eben so eine Bären...
Hochgekrempelt.
So eine Bärendingens. Habe ich auch noch zu Hause. Genau, ja. Ja, siehst du, boy. Jetzt weiß ich auch, wie man das nennt.
Ja. Das
lange Hose nennt man das.
Ja. Das war das Verrückte, dass es halt nach der Wende wirklich ganz viel Zeug gab, was du heute wieder gut verkaufen könntest, was damals nichts wert war.
Ja, ist ja klar. Also Militaria geht ja irgendwie immer komischerweise. Ja. Naja. Ja, aber wie ich schon gesagt, ich bin derjenige gewesen, der so Pakete gepackt hat. Und da war dann auch mal irgendwie ein Quartett drin oder sonst was. Und es haben sich natürlich alle mega mal darüber gefreut. Ne? So, in der Hörspielkassette, glaube ich, brauchst du nicht rüberschicken, weil Kassettenspieler hatte die eh nicht.
Doch, gab's schon.
Doch?
Gab's schon. Genau, und wir haben auch Schokolade und so ein Kram mitgenommen. Ja. Und die haben uns ausgelacht, die hatten alles. Die sind da in Ost-Berlin
in Intershop gegangen.
Die hatten dann Milka-Schokolade alles aufgetischt, wie wir kamen.
Aber das war unfassbar teuer. Also das
wollte ich gerade sagen.
Du konntest durchaus schon irgendwo rankommen. So genau weiß ich nicht, weil ich war, glaube ich, zur Wende war ich 8 oder 9 Jahre alt. Aber das hat halt immer ordentlich Geld gekostet. In Intershop hatten wir in Leipzig auch, aber da ist keiner einkaufen gegangen. Und klar, Ostschokolade im Nachhinein, das war jetzt auch nicht schlecht. Ne? Ich kann mich aber an Westpakete noch erinnern, da waren zum Beispiel Matchbox-Kataloge drin. Es gab doch diese Hefte.
Oh Gott, aber das ist ja Folter. Also Matchbox-Katalog finde ich, wenn du schickst keinen Matchbox, aber du schickst einen Matchbox-Katalog, guck mal, was wir haben. Das ist nicht richtig fair.
Also ich hatte bei uns im Haus, wir haben in einem Haus gewohnt, in einem Mehrfamilienhaus, da ist eine Familie, ist 1988 ausgereist. Die hatten einen Ausreiseantrag gestellt, hatten dann eine ganze Weile Repressalien und durften dann 88 raus, was auch makaber ist, weil ein Jahr später hätten sie ganz normal rausgekommen. Ja, ja. Und die durften auch nur eine begrenzte Anzahl an Sachen mitnehmen. Und da habe ich zum Beispiel von dem Sohn, mit dem ich damals sehr eng befreundet war, von dem habe ich tatsächlich einen Otto-Katalog oder einen Quelle-Katalog bekommen.
Mega.
Ja, das ist ja, also das hat mir damals völlig gereicht.
Stichwort.
Also einfach, ich habe einen Katalog bekommen von 1985 und 2 Matchbox-Kataloge. Und das hat zum Schwärmen hat das völlig gereicht. Das hat mir total gereicht.
Das kann ich mir gut vorstellen tatsächlich, ja, weil das wiederum einfach zeigt, was passiert da gerade. Ja, ne?
Genau,
so,
was geht.
Aber das Thema, das ist nämlich gut, weil ich wollte das schon immer sagen.
Wie war das denn, wenn du dir einen Playboy gekauft hast, Frank? War ja auch nicht immer alles live da, war ja auch nur in der Zeit, oder?
Warum habe ich geahnt, dass du sowas sagst? trotzdem nochmal wegen des Stichworts, Aufruf an unsere Hörer, falls ihr im Keller
Playboy
noch alte...
Die auch.
Noch alte Otto, Neckermann oder Quelle-Kataloge habt.
Neckermann, genau.
Neckermann mit Privileg-Kassetten.
Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde das nämlich auch hier im Podcast nutzen, um ab und zu mal so aus der Epoche, wenn man über ein Auto redet, auch zu sagen, was gab es da eigentlich noch? Weil jetzt kostet das nämlich richtig Geld. Die Dinger kosten Geld. Guck mal, was ein Otto oder ein Quelle-Kataloge, dann denkst du, was? Und du brauchst auch nicht unbedingt einen von 86, ist cool. Aber es reicht mittlerweile einer aus 2000, wo du denkst, ey, das ist doch gar nicht so lange her. Und doch, das soll damals, ja, Wahnsinn.
Es ist das Krasse, ne? Man denkt, 2000 ist gerade mal ums Eck. Aber ist schon
24 Jahre alt.
Ja.
Das ist ein Vierteljahrhundert,
ja.
Das ist ja das mit den Autos immer die Diskussion. Was wird hier bei Future Classic, oder was ist Garage 11? Also Garage 11 verändert sich ja auch über die Jahre immer. Ja. Und so wie du ja sagst, dein Traumauto war XY, was du als Kind gesehen hast. Ja, aber da reden wir über die 90er Jahre. Ja. Oder da reden wir über 2000. Und das ist halt ein Vierteljahrhundert her, das vergessen die Leute. Und dann steht hier halt dann ein Auto, der Mercedes CLS, der jetzt kommt, ist ein gutes Beispiel, der ist 20 Jahre alt.
Ja.
Man glaubt es kaum.
Nee, man sieht den.
Man sieht den, denkt, oh ja, so ein gebrauchter Mercedes. Nee, der ist 20 Jahre alt. Damit ist er so vom Fachbegriff her, ist es ein Youngtimer eigentlich schon, so mehr oder weniger.
Ne? Ja, Golf 4, Baujahr 98.
Ja, das vergisst man komplett.
Komplett. Ist für mich nach wie vor
ein modernes Auto. Das Problem, die Spreu vom Weizen zu trennen. So ein CLS mit 370.000 Kilometern irgendwie in Schwarz ist auch langweilig. Aber wenn er halt jetzt dann 31.000 Kilometer hat, dann wird es halt dann spannend plötzlich. Ja. Ne? Bei dem Golf 4 genauso.
Ja.
Da gibt es dann die Modelle, die dann spannend sind.
Ja. Und noch dazu kommt eben, und das muss man ja auch sagen, die Autos aus diesen Epochen waren halt wirklich verdammt gut. Ja. Also mal abgesehen von bestimmten Rostthemen in den 90s oder so, die Autos aus den 90ern beziehungsweise auch aus den Anfang 2000ern waren in vielerlei Hinsicht gut. Ja? Manches, klar, da gibt es den einen oder anderen Hörer, der hat andere Beispiele. Ja? Aber was ich sagen will ist, steigst du jetzt in den CLS mit der Laufleistung ein und fährst von Hamburg bis nach München, steigst du aus und sagst, was ist eigentlich passiert in den letzten 20 Jahren?
Herr Matik.
Hat er,
genau. Hatte ich letztens schon mal die Diskussion, wie ich letztes Jahr mit dem Volvo S90...
Ich wusste das.
Mit dem Volvo S90 bei Alex beim TÜV war. Und der ist jetzt 8 Jahre alt im Juni, der Wagen. Und wir sitzen da so drin und denken, ja, was hat sich denn jetzt da wieder? Was gibt es jetzt, was ein Auto wirklich wesentlich besser kann wie er?
Ambientebeleuchtung. Ambientebeleuchtung.
Ey, diese beschissene 10-farbige, 100-farbige Ambientebeleuchtung bei Mercedes. Ach, gestern Abend bin ich wieder im Taxi gefahren übrigens. Ich war im L'Europeo essen mit Andrea, das war sehr lecker übrigens, also wirklich toll.
Echt? Warst du mal im L'Europeo?
Ja, das erste Mal. Ich hatte Stracchetti, das sind diese Rinderfiletstreifen, scharf angebraten mit Knoblauch und Salbe, also war ganz lecker.
Wie heißen die?
Egal, wir fahren zurück mit dem Taxi bestellt, dann kam so ein VW ID7, heißt der, glaube ich, ne? Ist der ID7 der große?
Ist das auch schon dein Thema? Hast du auch so ID7 und so schon?
Da bin ich raus.
Ich setze mich da rein hinten.
Da bin ich wirklich raus.
Und ich bin ja so ein Haptik-Mensch, ne? Und musste erstmal wieder Glock, Andrea.
Der Fahrer hört nur so ein.
Genau. Und ich sage, Andrea, was machst du denn? Da habe ich gesagt, ey, ganz ernsthaft, mit dem Plastik, mit dem Innenteil vom Türgriff, ja, da kann ich mir die Fingernägel feilen. So ein beschissenes Zeug ist das. Und alles war so, schlimm, ganz schlimm. Und da habe ich an deine Ambientebeleuchtung noch gedacht. Die hätte jetzt dann noch gefehlt. Neonröhren in Lila, in Rot, braucht kein Mensch.
Deswegen hänge ich in den 80er und 90ern fest.
Gibt es ein anderes Auto, andere Marke, was du derzeit hast?
Porsche, ja.
Ah, okay. Gut, das ist ja, im weitesten Sinne.
89er Carrera 3.2.
Mehr geht ja nicht.
Mein wirklich absoluter Schwarz. Schwarz Uni, ja.
Und innen drin?
Schwarz.
Nadelstreifen oder Stoff
Finier? Schwarz Leder, durchgehend. Okay. Ja. Und ab Werk tatsächlich mit den Turbositzen vom 964 schon, weil es halt ein spätes Baujahr ist. Die gab es damals schon.
Cut?
Kein Cut. Keine Klima.
PS. Kein genau, Cut
231
mehr.
PS.
Nee, kein Cut oder kein Cut mehr sind zwei verschiedene Dinge.
Ja.
Nee, also er hatte nie einen Cut.
Ja, genau, das ist wichtig.
Genau. 231 PS, keine
Flügel?
Habe ich nachgerüstet. Aber die originale Haube habe ich natürlich noch. Original hat er keinen gehabt.
Ja, jetzt hat er einen Flügel vorne und hinten.
Vorne die Lippe und hinten den Flügel.
Und Fuchsfelgen, 6 und 8 mal 16.
7 und 8.
Vorne 7.
Genau.
Das hat Porsche irgendwann zurückgezogen übrigens, die Freigabe dafür.
Ja.
Weil du bei der 7 mal 16, wenn die voll einfedern, hängen bleiben kannst.
Ah.
Ja, gut. Und lustigerweise ab Werk haben sie es noch nie ausgeliefert. Die haben immer nur 6 und 8 ausgeliefert. Ja,
das hat der Vorbesitzer hat das tatsächlich geändert.
Ja, sieht doch besser aus.
Ich fand es einfach stimmiger, weil es vorne halt nicht ganz so schmal aussieht. Ja, also weil du vorne ganz leichtes Außenbett dann noch mit hast.
Top Auto, G50, 89er, genau. Ohne Cut.
Ist ja eigentlich top, das, was top, alle
top,
wollen.
Top,
ne?
top.
Ja, und bei mir war es also großes Glück, dass ich ihn gekriegt habe. Ich habe mir vorher drei Ruinen angeguckt und es war wirklich so bis an Tegernsee gefahren. Die Haube geht, also das Garagentor geht auf und du hast sofort gesehen, wir können wegfahren. Also du bist umsonst 600 Kilometer gefahren und das ist mir zwei, dreimal passiert.
Ja.
Und auch wieder, also dank meiner Frau hatte ich die Freigabe, ne? Oder hatte ich auch die Zeit.
Wollte ich gerade sagen, da reden wir ja nicht mehr, da sind wir ja auch nicht mehr vierstellig, ne?
Nee.
Doch, kommt auf die Währungen an.
Ja, genau. Also, da muss ich auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass das mal klappt. Porsche war schon immer so mein
Wo hast du den gefunden?
Den habe ich in Solingen gefunden. Oh. Und ich habe ihn tatsächlich auf Mobile gefunden. Im Urlaub, und in diesem Urlaub hatte ich eigentlich versprochen, nicht aufs Telefon zu gucken. Und die Geschichte ist...
Bei einem Händler oder privat?
Nee, Privatperson. Und also auch wieder... Wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe blind das Auto gekauft, ich habe es angezahlt vor Ort. Es musste alles schnell gehen, weil meine Frau nicht mitkriegen sollte, dass ich trotzdem noch Autos geguckt habe. Mittlerweile kennst du die Geschichte, aber wir können da offen drüber reden. Und ich hatte mir drei Ruinen angeguckt und dann ist ja immer ein Samstag weg. Und ne, mit zwei Kindern, Familie, Verpflichtungen zu Hause ist das immer schwer. Und da hat sie dann gesagt, pass auf, bis zum Sommerurlaub kriegst du die Freigabe, wenn du losfährst und dir so ein Auto angucken willst, dass du das machen kannst. Dann werde glücklich, kauf das Ding und dann fahren wir aber in Urlaub und dann ist Ruhe. Und wenn du bis zum Urlaub keinen findest, lässt du im Urlaub das Telefon ruhen. Jeden Morgen hatte ich irgendwie im Bad länger zu tun. Und dann guckst du halt dann doch mal ganz schnell. Mensch, mir geht's halt durch den Magen, lass mich mal noch 5 Minuten. Und dann,
das haben wir alle schon gehabt.
Schatz, Liebe geht durch den Magen, du weißt ja.
Geht schon mal vor. Und dann habe ich immer so eine mobile Autoscout, eBay Kleinanzeigen. Und oft ist ja dann, dass nichts drin ist und dann bin ich im Bad, gucke drauf, sehe die Anzeige, denke mir, meine Güte, Wahnsinn, hier passt alles. Schwarz, Fuchsfelgen, deutsches Modell, keine Klimaanlage, seriöser Text, tolle Bilder. Und Privatperson. Und das habe ich dann einem Freund geschickt und wollte einfach nur seine Meinung haben zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Und er schickte 5 Minuten später zurück, sah, die Anzeige ist raus. Und ich denke mir, fuck.
Wie viele Kilometer war der gelaufen?
262.
War der gelaufen schon?
Hat er gelaufen, aber...
Ja, schon mal gemacht, der Motor.
Er war noch nicht offen, war aber jedes Jahr zum Service bei Heidel Motorsport. Das ist eine Porsche-Werkstatt, eine freie Porsche-Werkstatt in Solingen.
Die Köpfe waren wahrscheinlich mal runter, ne?
262, ja, aber sonst nicht offen.
Früher haben wir immer gesagt, 250.000 Köpfe runter, 320 Rumpfmotor. Das war immer so...
Das wird irgendwann auf mich zukommen, aber zum Beispiel ist auch bis heute so, das Auto ist trocken. Ne? Der steht bei mir in der Garage, markiert nicht die Garage, sieht wirklich gut aus.
Kommt noch nichts
raus. Ja, genau. Entweder ist der Boxer leer oder öl. Ne? Ach, und dann dachte ich so, Mensch, jetzt ist die Anzeige raus. Also musst du bei solchen Autos mittlerweile so schnell sein, dass du wahrscheinlich sofort losfährst. Das konnte ich nicht im Urlaub. Und mittags war wieder die Zeit. Die Kinder waren spielen. Wir wollten so ein bisschen Mittagsschlaf machen. Ich bin nochmal kurz ins Bad gegangen, gucke nochmal rein, denke mir, ey, hier ist die Anzeige. Ist wieder drin. Und dann habe ich sofort angerufen. Und dann ging der nicht ans Telefon. Wir sind dann eine halbe Stunde später, sind wir losgefahren auf so einen Ponyhof. Ruft mich die Nummer zurück. Habe ich ja erkannt. Konnte ich aber nicht rangehen. Sagt meine Frau, geh doch mal ran. Wer ist denn das? Ich sage, wird ein Arbeitskollege sein. Habe ich jetzt keinen Bock. Na?
Was? Du musst rangehen.
Nee, konnte ich ja nicht. Ich konnte ja schlecht sagen, ich habe nach Porsche geguckt. Da hätte der Haussegen schief gehabt.
Das musst du nach außen hin dann spielen.
Ja.
Sowas muss man auch üben.
Ich saß im Auto, das wäre die Freisprecheinrichtung gewesen. Ne?
Ach so, das ist doof.
Keine Chance. Und wir kommen, mit 1000 Puls komme auf dem Ponyhof an, rufe den zurück, habe mit dem dann lange telefoniert und stelle sich raus, ist ein Herr im mittleren, gehobeneren Alter gewesen, der das Auto seit 18
was
Jahren
hat. Was soll das heißen? Hat. Mittleren, gehobenen Alter,
Ende was? Ende 50.
Ach so, also wie Jens, ja. Okay.
Also Ende 50, hat den Elfer seit 18 Jahren. Das Auto war seit 18 Jahren, wie gesagt, bei Heidel Motorsport immer zum Service. Mhm. Und alles, was der mir beschrieben hat, war so gut, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt mal was ich normalerweise bei solcher Preislage nicht machen sollte. Ich würde den gerne anzahlen. Ich bin jetzt im Familienurlaub. Ich komme vorher nicht weg. Aber wenn ich den nicht anzahle, ist das Auto weg. Und da hat er gesagt, ja. Dann habe ich den per PayPal angezahlt. PayPal mit Gebühren. Mhm. Ich hätte es also zurückbuchen können. Mhm. War unfassbar aufgeregt, war 2 Wochen im Urlaub, bin direkt nach dem Urlaub los, bin hingefahren. Das Auto war so, wie es versprochen war. Und er hat ihn nur verkauft, weil er sagt, ich bin jetzt um die 60, ich stand jetzt neulich mit dem Auto im Stau, es hat keine Klimaanlage, es hat keine Servolenkung, es hat kein ABS. Ich habe einfach Bock auf einen 997, der das alles hat. Mhm. Und dann hat er sich einen 997 Cabrio gekauft und hat mir den Elfer verkauft. Und er hat sich tatsächlich vor einem halben Jahr gemeldet und sagt, erinnerst du dich noch an mich? Ist na klar. Hast du den Elfer noch? Ja. Würdest du mir den zurückverkaufen? Nein.
Ja, ganz ernsthaft, wie kann man ein Carrera 3.2 gegen 997 Cabriolet tauschen? Sorry.
Na, der hört unseren Podcast.
Das ist wieder, ich glaube, der
jetzt,
Podcast.
Jetzt kommen die Tränen.
Er hat sich jetzt wieder ein G-Modell gekauft.
Okay.
Ich glaube, ein Targa diesmal, den ich auch geil finde, aber Coupé geht für mich über alles. Und für ihn war es ja so, der hat den Porsche-Gedanken hat er nach wie vor nicht verloren. Der wollte bloß ein bisschen Luxus haben, den das Auto nicht geboten hat. Der ist einfach eine raue Sau.
Klar.
Also es ist im Sommer ist brutal warm. Wenn du im Stau stehst mit der Karre, wirst du gegrillt.
Ja, aber
das ist genau das, was ich wollte.
Im Stau zu stehen.
Ja.
Ich meine, Volvo 240 hat das auch alles nicht. Weißt du, das hatten früher Autos nicht.
Ja, keins meiner
Autos. Wir haben letztes Mal darüber diskutiert. Auch hier in Norddeutschland haben viele Autos, auch so ein Mercedes hat keine Klimaanlage gehabt, weil... Warum? Wir sind in Norddeutschland.
Ja. Und jetzt kommt's. Wenn du sowas mal hattest, das dann verkaufst, dann merkst, dass du es gerne wieder hättest.
Ja.
Und dann wieder was kaufst, wird der nie so gut, also der, den du kaufst, wird nie so gut sein, wie der, den du mal hattest.
Weil in deinen Erinnerungen ist das alles geiler gewesen.
Was ich weiß, was du meinst mit weiß man nicht, aber dadurch, dass bei den meisten, bei solchen exklusiven Autos, du ja nie wieder einen findest, der so war und du dich ja ursprünglich mal genau für den entschieden hattest und jetzt kommt's. Bei dem hat alles funktioniert.
Leider ja. Leider ja.
Bei dem Auto hat alles funktioniert. Ja. Du weißt ganz genau, wie der die letzten 18 Jahre behandelt worden ist und. Du kaufst dann irgendwie ein anderes Auto, weil das ja machst du ja auch aus Verlegenheit. Du willst dann ja unbedingt wieder einen. Ne? Du nimmst dir nicht 3 Jahre Zeit, sondern du sagst, hey, ich bin jetzt 61, ich will jetzt wieder so ein Auto haben. Hat er, ne? Der hat bei dir angerufen, wahrscheinlich, das war der erste Gedanke.
Genau.
Der ist wahrscheinlich morgens, oder keine Ahnung, der ist wahrscheinlich aus seinem 997 ausgestiegen und hat gedacht, seelenlose Karre.
Ja. So. Seelenlos nicht, aber es ist halt so. Da würde ich mir eher, kaufe ich mir irgendeinen Kleinwagen mit Klimaanlage ABS für diese Belange und habe weiterhin den. Aber wie auch immer.
Gut, genau deswegen habe ich den jetzt, weil ich. Also mich stört das alles, was der nicht hat, nicht.
Das genau
im Gegenteil, richtig. Ich brauche genau das. Auto.
Also, das ist so, also der Wagen ist. Ich bin ja ein riesengroßer G-Modell-Fan. Die Autos sind einfach so übersichtlich, auch in die Technik. Ja. Weißt du, hast ja deine 10 Sicherungen und so. Gut, der hat jetzt 1-2 Steuergeräte mehr da unterm Sitz irgendwie, aber so richtig, also die haben die Probleme nicht, die späteren alle haben. Mhm. Da ist nicht die Batterie permanent leer. Wenn der 964er, das Cabriolet da hinten, der steht hier 2 Wochen und ich will den letzten starten. Ich so, ah ja, hab ich ja vergessen. Der hat schon extra einen CTEC-Anschluss. Das ist aber immer bei den 964ern ja. So. Das ist so, das hast du mit Carrera 3.2 nicht.
Aber jetzt holt mich nochmal ab. Also Carrera 3.2, ich kenne das ja immer, auch in dieser Konfiguration ist ja immer so, dass das alle haben wollen. Der ist Baujahr 89.
Ja.
Er ist Baujahr 89. Deutsches Auto.
Ja.
Und er hat kein ABS.
Natürlich nicht. Wie soll das denn gehen mit der Bremsanlage? Hat nie, G-Modell hat nie ABS gehabt, nie ein Airbag, nichts.
Krass, also das ist tatsächlich.
Ja. Und es kam ja
die mussten damit. Ja, ich muss doof fragen, weil.
Das ist richtig.
Weil relativ. Na, hör auf. Also ich kenne jetzt auch die Diskussion. Ja, Stotterbremse, ja. Also Stotterbremse, das ist das Auto. Ja. Aber nicht falsch verstehen. Aber ab Mitte der 80er Jahre war doch eigentlich allen Menschen klar, dass ABS eine geile Geschichte ist, oder?
Ja, das hatte aber Porsche war in dieser Zeit zu Recht fast pleite. Also das. Da gab es keine.
Und jetzt noch eine Sache dazu. Der hat auch keine Servo. Weil man gesagt hat, ist geil ohne Servo, weil es direkt
ist. Servo, der Motor ist so hinten.
Ja, genau. Es lässt sich gut lenken. Ich hab sogar so ein geschüsseltes Kapplenkrad nachgerüstet. Selbst damit kann ich das Ding gut lenken.
Mhm. Das ist auch Quatsch, brauchst keine Servolenkung.
Und dann
kam ja im August 89 oder im Herbst kam mir der 964 als Allrad raus.
Ja.
Der hatte ABS, Servolenkung.
Ja. Ja, okay, verstehe. Ich finde das ja gar nicht
schlimm. Der Carrera 3.2 wurde ja noch bis 90 gebaut.
So. Ich bin ja auch froh, dass mein Mustang keine Servolenkung hat. Das ist ja eine andere Geschichte. Ich habe gar kein Problem mit, dass er keine Servolenkung hat. Was mich nur wundert, ist, dass es 89 tatsächlich noch neue Autos gegeben hat, die ja nicht billig waren, die kein ABS hatten.
Ja, aber guck mal, der hat gekostet 89.000 Mark Grundpreis ohne Extras.
Ja.
Und hinten der 944 Turbo S hat gekostet 102.000. Im gleichen Baujahr.
Hm.
Der hatte
ja
ABS.
Wahnsinn. Ja, okay.
Die neuen Entwicklungen hatten ja ABS. Auch 928 hatte ABS.
Ja.
Aber ich glaube, im Carrera 3.2, das wäre gar nicht möglich, das da einzubauen. Das kriegst du gar nicht hin.
Naja, man hat es ja bei vielen alten Autos auch geschafft. Ne? Also, gab ja auch, keine Ahnung, also Konstruktion. Ein 123er hat ja normalerweise auch, die späten gab es auch mit ABS.
Hm. Ja, ist eine andere Geschichte.
Ja, aber gut, ja, alles gut. Ich weiß jetzt, warum es so ist. Ich weiß jetzt, dass es so ist. Mich wundert es bei 89 trotzdem. Aber cool, weil das Auto ist, ja, wie du schon sagst,
das ist halt
eine richtige Fahrmaschine.
Noch nie habe ich mit jemandem darüber gesprochen, ob ein Carrera 3.2 ABS hat oder nicht. Das erste Mal in meinem Leben. Frank.
Ja, das war schön. Ja, top. Siehst du, immer mein erstes Mal.
Immer mein erstes Mal.
Ja, genau. Siehst du.
Auf die Idee hat noch nie einer nachgefragt. Noch nie.
Ja. Du, interessanterweise, ich hätte die Frage nicht gestellt, wenn es ein 86er oder 87er wäre. Ja. Ich finde nur 89. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie die Diskussion darüber geführt wurde. Ja, so ab Ende der 70er ging das ja los. Und 89 hat ja jeder begriffen. Das ist ja eine Sicherheitsfrage. Ist ja irgendwie, ja, du bremst und der geht da geradeaus.
Das Ding macht überall hin. Also das hat aber irgendwie auch seinen Charme. Also wenn ich mit dem Ding fahre, weiß ich, das ist alles sehr rau, sehr bodenständig. Du hast keine Unterstützung und wenn du ihn weghaust, ist er weg. Und mal abgesehen davon, der fährt nach wie vor noch sehr schnell. Mir ist dann bewusst, wenn da was passiert, dann brauchst du, kannst du einen kompletten Haken an alles machen. Also das ist auch so ein, du hast keine elektronischen Helferleinen, du hast keinen Airbag und wenn du dich mit dem Ding auf der Autobahn weghaust, ist in aller Regel Schluss. Das mache ich jetzt nicht mehr so oft. Weg.
Auch, und so eine Heckschleuder. Nee. Ey, da musst du auch schon ganz schön grob, gerade wenn du die 16 Zoll da drauf hast, da musst du so grob, kannst du kaum fahren, dass dir das Heck wegfliegt.
Ja, oder 20 Jahre alte Reifen, ne?
Also ich war mit dem
Thema. Ich bin ja großer Freund von neuen Reifen.
Wir haben in Leipzig doch das Porsche-Werk und da ist die haben eine Porsche-Rennstrecke. Und da ist einmal oder zweimal im Jahr kannst du halt mit dem Auto auf die Rennstrecke und da kannst du auch so ein geführtes Fahren buchen.
Ah, cool.
Und da war ich mal auf der Kreisbahn, da habe ich echt gemerkt, es ist schwer. Also du musst den schon wirklich zwingen, dass der quer geht. Und wenn er dann quer geht, dann ist es auch schwer, den so im Drift zu halten. Das habe ich nicht gut hingekriegt, aber bis da mal was passiert, ist ein super gutmütiges Auto.
Ehrlich gesagt.
Nee, es tat mir auch in der Seele weh. Also das,
wenn die Reifen dann quietschen. Ne?
Nee, es war ja alles nass. Also die Kreisbahn war nass und so, aber ich mag es auch nicht, wenn er nass wird. Also ich fahre den wirklich, ich fahre den gern bei schönem Wetter.
Schönes Gespräch.
Ja,
ich mag es auch nicht.
Ich mache die Wetter-App auf und wenn irgendwo in 70 Kilometern Entfernung eine Wolke ist, frage ich mich schon, ob ich mit dem Volvo hier rausfahre.
Ja,
weil es könnte ja sein, dass es regnet. Und das Krasse ist dann, abends sitze ich dann zu Hause und sage, scheiße, es hat nicht geregnet, ich hätte doch fahren können.
Ja, genau.
Ja, genau.
Aber guck mal, ich putze im Winter zum Beispiel meine Rathäuser von innen. Ich baue die Räder ab und dann putze ich. Die Rathäuser sind dann Wagenfarbe lackiert und wenn die verzinkten Achsteile dann so schön sauber sind, das holt mich komplett ab.
Ja.
So, ich poliere den Endtopf nach, ich mache den von unten sauber. Das ist für mich der heilige Gral. Ich hätte nie gedacht, dass
das ein schönes Gespräch,
in dem Alter geht. Und ich bin unfassbar dankbar, dass das geht. Und deswegen muss ich den versuchen so zu erhalten. Ich pflege den von innen. Ja.
Ist das schön? Ja, gut, klar. Ist ja nicht einfach mal so, ich mach das mal eben, sondern das
so
ist
ein
Steckt halt schon mehrere. Ja. Fährt deine Frau da gerne mit? Oder ist das eher so ein
Die Ding, ist noch nie, also doch, zweimal mitgefahren.
Wow. Also es ist halt tatsächlich so, da Füße steigst abklopfen. Du ein und dann
ich steige tatsächlich so ein, ich steige ein, setze mich vorsichtig auf den Sitz, klopfe außen meine Füße ab.
So.
Genau, und dann steige ich ein, ja. Das ist bei mir aber bei allen Autos. Ich würde in meinen Golf 2 steige ich genauso ein und in den Bulli auch. Also das.
Ich bin vorhin aus dem Fiat 500 ausgestiegen, habe da Krümel gesehen, habe die Fußmatten ausgeklopft und sie wieder reingelegt und habe dann die Tür zugeschlossen und weggegangen. Und freue mich nachher, wenn ich einsteige, ist kein Krümel.
So bin ich auch.
Ja. Das sind wir seelenverwandt. Das ist mega, ist das. Ja. So muss ein Auto gepflegt werden.
Falls es da draußen einen Psychiater gibt, der das sich dieser Sache annehmen kann.
Wenn bei mir einer ins Auto steigt, das ist so respektlos, einfach einsteigt, ohne nur den Schuh nur kurz zu lupfen, den Dreck so in die Fußmatte, könnte ich ausrasten. Es gibt ja keinen Grund für das zu machen.
Stimmt, du hast das bei mir neulich auch gemeint, so eingestiegen.
Die Diskussion haben auch immer, bei mir im Auto wird auch nichts gegessen, auch wenn die Jungs was essen wollen. Ja, ich sage, ganz ernsthaft, man kann frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Warum im Auto? Dafür ist es nicht gebaut.
Da war Jens neulich bei mir mitgefahren und auf dem Beifahrersitz lag so eine Filser Kunststoffflasche leer. Ne? Also ich hatte fast getrunken. Und er stieg so ein, nahm die so mit zwei Fingern, guckte so nach dem Motto, warum liegt denn hier eine Flasche? Und mag sie nicht so weg. Ich habe mich schon gemerkt, so, oh nee. Also, ja, nee, so bin ich nicht.
Also, ich bin ja so ein Maximalflieger, ich liebe das auch.
Ja.
Ich hab heute Morgen, ich sitze sehr gerne in meinem gelben Volvo, wenn ich hier alleine bin. Heute Morgen habe ich so eine Viertelstunde ungefähr im gelben Volvo gesessen und habe irgendwie zwei Mails beantwortet und habe dann, total bescheuert, da steht ja da eingeparkt, kann eh nicht fahren, die Taschenlampe angemacht, weil ich habe erst nochmal unten geleuchtet, ob auf den Gummimatten hier irgendwo Dreck ist. Echt total bescheuert, ne?
Ja, und dann wärst du losgelaufen, hättest deinen Akku-Staubsauger geholt und hättest das abgesaugt. Ja,
genau, genau. Ja. Und dann nochmal mit so einem antistatischen Tuch über das Armaturenbrett. Also immer wenn ich ein Auto kaufe, ist es bei mir auch so, das Auto kennenzulernen, wasche ich den per Hand. um jede Stelle zu kennen. Und ich baue streckenweise sogar die Sitze aus und mache dann so mit dem Tornado den Teppich sauber und so. Und dann weiß ich, in Zukunft ist es mein Dreck. Das ist dann eine andere Sache.
Genau so.
Ja. Ich habe auch so, das ist, weil du gesagt hast, wenn so ein Psychologe dann, der könnte hier anrufen, aber der wird uns bescheinigen, das ist rezeptfreies Psychopharmaka. Das beruhigt mich unfassbar.
Das glaube ich. Wenn ich bedenke, weil du das gerade sagst mit dem Tornado, wenn ich bedenke, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe für Autopflegeprodukte das wäre auch nochmal cool, das zu haben, ne? So ein Tornado ist ja geil, weil es ist bei jedem aufbereitet.
Ja, aber trotzdem ist deine Karre dreckig innen drin.
Was meinst du?
Ja,
ja, ist auch so. Ich habe den auch noch nie benutzt. Ich habe den halt so.
Alles am Mann.
Ja.
Funktioniert aber, nur leider nicht.
Ja, das stimmt schon. Das ist schon dieses Autowaschen hat was Therapeutisches.
Total. Nicht das Waschen, sondern dieses permanente Pflegen.
Ja.
Dieses Wissen. Man guckt in den Twingo da rein, der oben verkauft steht und auf sein Abholen wartet. Ist doch geil, wenn ein Auto so sauber ist.
Ich habe tatsächlich, ist bei mir auch so, seitdem ich als ich die Corvette neu gekauft habe. Ne?
Die Fußmatten, die auf dem Tisch da liegen, die habe ich schon neu gekauft für den Lupo, der noch gar nicht da ist.
Ja.
Weißt du so?
Und ich finde, das ist auch, wenn du ein neues Auto kaufst und du machst neue Fußmatten rein,
muss. Ist
gleich ein ganz anderes Gefühl. Ja.
Da müssen neue rein. Ja. Das sind meine neuen Matten. Ja. Und da habe ich dann diese Halterungen, die waren schwarz.
Ja.
Und durch Zufall, ich habe gedacht, ich kaufe diese Nupsis nochmal, also diese mit der Kreuzschraube. Und die waren hellgrau. Und habe ich gedacht, dann muss es die Platten da auch in hellgrau geben. Dann habe ich die noch gefunden, dann habe ich diese neuen Fußmatten schon zerlegt und habe alles in hellgrau montiert. Weil der Fußraum ist ja auch hellgrau von dem Lupo.
Verstehe ich komplett.
Ja, geil, ne?
Ja. Oh, fühl ich total.
Ja, so ist das. Das ist ein tolles Gespräch heute.
Ja.
Schneid hier ja nichts raus, Frank.
Es dürfte auch nie enden.
Podcast.
Ja, gut, klar, man fühlt sich halt abgeholt. Aber ich will es nochmal sagen, bei mir war das auch so mit dem, als ich die Corvette bekommen habe, seitdem ich sie habe, ich habe noch nie so oft und regelmäßig ein Auto gewaschen. Mhm. Hab mir auch hier, ich fahre damit immer, weil das wirklich der beste Waschpark ist, fahre ich damit immer nach, ich hätte fast gesagt nach Trittau, ist nicht in Trittau, sondern nach Glinde. Und hab mir da jetzt auch so eine Karte geholt extra. Weißt du, es gibt ja so die Möglichkeit, genau. Und die haben, der hat mich den schönsten Schaumteppich und so, ne? Und dann wirklich so dieses ganze Programm, ne? Da juckst du dann mal eben kurz irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro da durch, dann hast du deine Tücher mit dabei und so. Und genau wie du es auch schon sagst und hoffst darauf, dass das Auto niemals irgendwo einen Kratzer kriegt und keinen Steinschlag oder sonst was. Das ist schon cool. Also macht schon Spaß.
Wo du Glinde sagst, Glinde ist ja auch Autonova.
Mhm. Genau.
Oder heißt ja jetzt B&E Automobile. Ich sage trotzdem noch Autonova. Und wenn du dein Auto da in die Inspektion gibst, dann waschen die das ja auch hinterher. Ne?
Wobei da viele, ihr Auto selber pflegen, das nicht wollen.
Nee, pass auf, letztes Mal habe ich gesagt, ja, dann waschen die den halt. Und dann hole ich den ab und dann hatte der so, die ist nicht so super entkalkt, die Anlage, würde ich sagen. Da hat er so ein paar Kalkflecken gehabt. Ja. Bin ich gerade wieder in die Waschanlage gefahren, habe ihn neu gewaschen. Und diesmal beim Abgeben zur Inspektion habe ich gesagt, nee, waschen aber nicht. Und dann sagt er, warum? Ich sage, weil ihre Waschanlage das nicht kann. Weil dahinter so kleine Kalkflecken auf meinem Auto sind, da habe ich keinen Bock drauf. Der wusste gar nicht, was ich meine.
Ja, das verstehe ich nicht.
Ich habe mich
damit, weil kostet nichts, die Wäsche, ne? Ich so,
nee. Aber dann lieber nicht, wenn du es nachher sowieso nochmal machst.
Ja, und kann ich euch nochmal eine Nachhilfe geben, weil ich habe nämlich gerade eine neue Waschanlage bei uns installieren lassen in Bremen. Weil eine kaputt war. Wir haben zwei Stück bei uns in der Niederlassung. Und da war es nämlich auch so, dass ich gesagt habe, pass auf, irgendwie, Leute, wir brauchen eine Entkalkungsanlage, weil mir gefällt das hier nicht. Wenn ich die Autos sehe, wenn die gewaschen werden und bleiben dann stehen, kriegen die überall diese Ränder und so. Und dann hat mir aber der Mensch, der uns die Waschanlage verkauft hat, gesagt, naja, kann man machen, aber das entkalkte Wasser hat auch wieder Nachteile. Das sollte man lieber gibt es eine spezielle Chemikalie für, darüber lösen. Soll besser sein. Mhm. So, die Anlage ist jetzt drin, die ist wirklich top. Cooles Ding. Ich
nenne das entkalkte Fabrikat. Wasser hat Nachteile.
Ja, hat auch wieder Nachteile.
Schmeckt nicht so gut.
Nee, das hat einfach auch Nachteile, wahrscheinlich in der Reinigungswirkung.
Habe ich nie gehört.
Ist
auf jeden Fall weicher und hat den Nachteil, dass durch Dichtungen durchfließt. Eher.
Das kann auch gut sein.
Wie bei meinem Smart Roadster, den Smart zurücknehmen musste damals. Ich immer ein nasses Bein hatte, wenn ich durch den Regen gefahren bin. Dann sind die durch die Waschanlage gefahren, ist nichts passiert. Aber Regenwasser ist wesentlich weicher, hat kein Kalk. Und das ist immer durch die Dichtung durchgelaufen und das aus der Waschanlage nicht.
Siehst du? Mann, was wir hier alles, ah, was wir hier alles
ein tolles erfahren. Gespräch.
Es sind ja mittlerweile, ist Männerhort, also man kann dir ja super folgen bei Instagram, da kriegt man immer mit.
Heißt das Männerhort so auf Instagram?
Nee, da heißt es
Johannes Plus One Gang.
Genau, also, genau. Ja, das ist ein bisschen sperrig.
Das ist, das ist auch halt ein Relikt aus frühen Zeiten. Ne? Wir hatten früher mal eine Clique, das war halt so die Plus One Gang, das war so eine Autoklicke und irgendwie sind wir alle ein bisschen älter geworden und die wenigsten fahren ihre Autos noch. Aber als ich dann irgendwann mal bei Instagram ankam, was noch nicht so lange her ist, da dachte ich mir, dann benenne ich mich mal so nach unserer Clique. Und dann ist es weniger geworden, jetzt ist das so ein Relikt. Aber mich jetzt umzubenennen, macht auch keinen Sinn. Und Johannes ist ja zumindest gleich.
Das stimmt, das ist richtig. Hast du denn den Passat noch?
Den Edition One?
Ja.
Ja, den will ich dieses Jahr fahren.
Edition ohne?
Edition ohne. Das auch wieder, also ich könnte, wir haben leider nicht die Zeit wahrscheinlich, aber ich könnte da Storys erzählen. Der ist mir über den Männerhort tatsächlich zugelaufen. Da kam jemand, den ich über Instagram kennengelernt habe, der gesagt hat, ich würde gern mal Dienstagabend vorbeikommen, ist es okay? Dann gucke ich mir die Profile manchmal an und sehe, wenn die so ein bisschen Auto-Hintergrund haben oder ein offenes Profil, wo ich sehen kann, das sind jetzt keine Kriminellen oder so, dann verrate ich denen auch die Adresse, gebe denen meine Telefonnummer und sage dann, wenn ihr da seid, ruft mich an, weil so einfach ist es nicht zu finden. Das ist auch gut so. Ne? Also dass der Männerhort jetzt nicht so öffentlich ist an der Straße, dass da jeder auch mal reinschauen und einbrechen kann, ist gut so. Und er kam dann vorbei und sagte dann, ein Freund von mir will einen Passat verkaufen. Hast du Interesse? Prinzipiell immer. Ne? Und dann habe ich Bilder gesehen. Und
okay, deine Frau war nicht dabei.
Nee.
Weil die hätte sofort Nein geschrien.
Genau, nicht noch so ein Ding, der Wahnsinnige. Ne? Und dann habe ich die Bilder gesehen und habe gesagt, du nimmst mir nicht übel, aber verkaufen trifft dir gar nicht zu. Das Ding ist, kannst du nicht mal verschenken. Das Teil ist Schrott. Also du hast einen Passat 35i gesehen. Auf den Bildern war nicht zu erkennen, dass der lila war, sondern sah einfach schwarz aus. Grün vor Moos, vorne aufgebockt mit einem verdammt verrosteten Kotflügel ohne Räder. Und da habe ich gesagt, also sorry, aber das Auto ist jetzt hier nichts wert. Und da habe ich nur hinten gesehen, warte mal, der hat BBS-Felgen drauf. Also BBS-RM, diese originalen zweiteiligen Felgen, die es da ab Werk gab. Und da habe ich mir die Bilder genau angeguckt und habe gesehen, oh, das ist tatsächlich ein Edition One Passat. Also relativ selten, beim Golf 2 gab es das, da sind die auch richtig was wert. Und beim Passat hat das fast keiner auf dem Schirm.
Nee, stimmt.
Und der war aber trotzdem von den Bildern echt schlimm. Also über der hinteren Seitenscheibe war eine Mülltüte, weil die Scheibe nicht mehr richtig hielt. Du hast von innen gesehen, der ist nass oder feucht. Und da dachte ich so, das ist ein Fass ohne Boden. Aber die Felgen sind ja was wert. Und dann wollte ich wissen, was er dafür haben wollte. Und dann war das am Ende jetzt nicht ganz niedriger, aber dreistelliger Betrag. Mhm. Und das Auto stand in Flensburg. Mhm. Ich habe keinen Führerschein für Anhänger, also bin ich mit meinem Kumpel Paul dann los, habe vorher mit dem telefoniert, habe gesagt, es gibt eine Bedingung, das Auto muss... Ich hab 25 Tage zu spät meinen Führerschein gemacht, 25.01.2000 und ich bin im Dezember 99 durch die Prüfung gefallen, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich. Und dann, jedenfalls sind wir dann los, mit seinem Firmenwagen, Hängerkupplung dran, Feuer, bis nach Flensburg und ich habe gesagt, wichtig ist, dass das Auto auf eigener Achse auf den Hänger fährt. Und nach 10 Jahren Standzeit macht es das Ding. Also wir haben die Batterie überbrückt, wir haben dann wirklich mit dem Stemmeisen haben wir die festgerosteten Bremsen losgestemmt und dann fuhr der auf eigener Achse auf den Hänger und da sagte der Verkäufer dann nach 10 Jahren, jetzt wo ich ihn so mit Rädern sehe und wie er wieder auf dem Boden steht, würde ich dir am liebsten das Geld zurückgeben und den behalten. Da habe ich gesagt, nichts ist, wir ratschen fest und wir fahren weg. Und dann sind wir einen Ort weitergefahren, da war eine Kärcherbox, dann habe ich den gewaschen und habe mit dem Kärcher mit einer Genugtuung das Moos abgespült und habe da festgestellt, der ist unter dem Moos um Längen besser als gedacht. Und dann habe ich ihn zu Hause in die Halle gebracht und habe dann den bösen Blick, also diese 90er-Jahre-Tuning, diese Frontmaske habe ich weggebaut, die Originale wieder dran und habe dann versucht, alle kleinen Schäden, die waren, zu beseitigen. Jetzt ist das Auto einmal durchrepariert bis auf einen Service. Hat 69.000 Kilometer runter, ist aus zweiter Hand, ist innen im Jahreswagenzustand. Also der ist, innen ist nichts abgegriffen. Das Original-Lederlenkrad ist wie neu. Diese Edition One Sportsitze, da ist nicht mal eine Wange nur angesessen. Das ist alles wie neu. Ich habe das also ordentlich Kärchern, hast trocken, den Teppich perfekt sauber gemacht. Das Auto ist, von innen hast du das Gefühl, du sitzt in einem neuen Auto mit Radio Gamma, mit CD-Wechselsteuerung, 4 elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, Bordcomputer, wie man das damals so hatte.
Ja, wie das halt so ganz geil war damals.
2 Liter, 115 PS, 2E.
Perfekt.
Also der läuft super. Meine Macke ist, es war ein Gewindefahrwerk drin, wo auch alle gesagt haben, das Gewinde wird nie freigängig sein. Innerhalb von 45 Minuten waren alle Gewindeteller von Hand verstellbar. Da war nichts verrostet. Habe ich ihn erstmal tiefer gelegt, also noch tiefer als er war. Habe 15 Zoll Schmidt TH-Line, Alufelgen aus den 90ern draufgesteckt und jetzt ist es für mich so optisch, so ist er top. liegt fast auf dem Boden auf, ist nicht gut fahrbar, aber es ist optisch so, wie ich es mir vorstellen kann. Mhm. Und dann war der rostige Kotflügel und ich habe aber einen neuen Kotflügel dazu bekommen vom Vorbesitzer. Hätte ich den lackiert, hättest du das wieder gesehen. Das Auto hat immer noch, der Lack ist noch stumpf, der muss halt einmal aufbereitet werden, aber ich wollte halt keinen Neulack. Und dann habe ich einen Schlachter gefunden in Niemeck bei Berlin. Da habe ich einen Kotflügel in der Farbe gekauft, habe die Motorhaube gleich mitgenommen, weil die besser war als meine, habe einen Fahrerspiegel noch abgebaut, weil meiner hatte so einen Garagenkratzer und habe das jetzt alles getauscht und bin, das Auto wird echt top. Der wird jetzt einmal von einem Kumpel von mir richtig poliert, Keramik versiegelt. Und dann fürchte ich, kann ich den nicht hergeben.
Na gut, vielleicht ja schon. Ich weiß ja jetzt, was du bezahlt hast, von daher.
Genau, meldet euch. Genau.
Nein, aber das Auto finde ich auch, ich kann mich da noch dran erinnern, weil diese Edition One Modelle, gab es da nicht eine Werbung, wo die verschiedenen Baureihen drauf standen, die es als Edition One gab? Irgendwie
das, die kenne ich nicht.
Und ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine aber, es gab es einen anderen Motor im Edition One? Gab es den noch als G?
Gab es auch als 90 PS.
Ah, gab's auch 90.
Und als ich glaube, als 16V, also nicht als G60, glaube ich. Ja. Aber korrigiert mich, wenn es anders ist. Ich war in den Passat-Spielen noch nie drin. Ich hatte auch noch nie so einen 35i-Nasenbär-Passat.
Nasenbär, ja.
Und ich finde selbst die Limousine mittlerweile schön. Als Kombi hätte ich mich schockverliebt, aber in die Limousine bin ich jetzt auch total verliebt. Und wir hatten vorhin das Thema Rückbank. Der hat eine verstellbare Rückbank. Ich kann quasi die Rückbank in der Sitzfläche nach vorne ziehen und dann wird die Lehne flacher.
Ach echt?
Weil ich habe damals mal in einem Autobild, glaube ich, gelesen, dass der Passat 35i damals mehr Beinfreiheit hatte als die damalige auf dem Markt befindliche S-Klasse.
Korrekt. Das war damals, haben die damals so beworben, ja.
Irre. Und das stimmt, der hat eine Beinfreiheit wie jetzt ein aktueller Skoda Superb Combi.
War ganz interessant. Das war in der Summe der Eigenschaften, war das ein total gutes Auto, dieser Passat.
Ja.
Ich finde, also ich weiß auch nicht, wo die alle geblieben sind, weil da gab es ja viele Kombis
zu und
auch
geritten.
Limos. Also die Limos wurden ja auch verkauft.
Hey, ist doch egal, das sind alle Autos querbeet aus den Jahren, ist alles weg.
Ja, aber damals richtig schön fanden dieses Nasenbär-Design die Menschen nicht. Irgendwas fehlte bei dem Auto.
Ja.
Nee, deshalb haben die ja nachher auch dann wieder quasi einen sichtbaren Grill eingebaut.
Ja.
Aus heutiger Sicht war das ja mal Design bei Volkswagen. Also, ja, mal so eine Design-Idee.
Mutig,
ja, alles andere folgte ja immer sehr der Funktion. Und er hatte ja damals, kann ich mich auch gut daran erinnern, gerade bei der Limousine, die Rückleuchten. Und da, wo eigentlich die Rückleuchten dann nach innen zum Kennzeichen aufhören, war aber so eine Kunststoffblende quasi, die das Design der Rückleuchten fortführte und dann das Kennzeichen dort einsetzte. Das war alles so aus einem Guss. Nicht selten hatten die ja auch hinten drauf noch so einen Heckspoiler.
Ja, hat meiner auch. Das gehört aber original zum Edition One. Ja.
Genau, so, ne? Wo du eigentlich sagst so, boah, Heckspoiler auf einer Passat-Limousine,
weißt du?
Das war ja schon beim 190e 16-Ventiler war das ja schon frech.
Ja.
Aber bei einem Passat-Limousine, naja, ne?
Es passt nicht zusammen. Also, aber zu dem Edition One schon. Also das, ja.
Naja, wer hat das Auto damals gekauft als Limousine mit dem Spoiler drauf? Alles Senioren.
Ja.
Und gefühlt war der Spoiler die Einparkhilfe.
Ja.
Weil den konntest du halt im Spiegel sehen, weil du diese etwas abfallende Kofferraum konntest du nicht mehr sehen.
So. Sportliche Studienräte.
Sportliche
Studien. Die sich mal so richtig fühlen wollten.
Ja, das wird auch so sein. Also ich weiß nicht, hast du einen Brief dazu gekriegt?
Ja, es ist eine sehr alte Frau aus Hamburg. Der Besitzer, von dem ich das Auto gekauft habe, hat das auch aus erster Hand von ihr gekauft mit, ich glaube, 39.000 Kilometern runter mit DIN-Kennzeichen aus Hamburg.
Ja.
Und ich bin so ein DIN-Kennzeichen-Fetischist. Ich hätte alles gegeben, um die Kennzeichen noch zu haben, aber die gibt es nicht mehr.
Ja, gut, das ist ja so ein Thema.
Ja.
Wo aber man auch zu spät gemerkt hat, dass es sinnvoll wäre, das zu bewahren.
Ja. Mein 86C Steilhack hat das noch. Den habe ich aus erster Hand gekauft. Und da habe ich bei der alten Dame angerufen und habe gesagt, die Bedingung ist, sie müssen mir den angemeldet verkaufen. Da hatte die dann so ein bisschen Panik.
Ja, klar.
Kennt mich ja nicht.
Ja, vor allem, wenn du das sagst. Ne? Also wenn man sagt, die Bedingung ist, dass sie mir den angemeldet verkaufen, dann klingt das ja schon so,
ich hab's
als würdest du damit irgendwie ein Geldautomat bei der Sparkasse aus der Wand ziehen wollen.
Mit einem 55 PS Polo. Nee, aber ich hab ihr das begründet. Ich sage, man findet die Autos mit den Kennzeichen nicht mehr, aber ich kann in Leipzig das Kennzeichen auf mich ummelden. Und es wäre ganz wichtig, dass ich den angemeldet übernehme. Ich melde den einen Tag später um, mache TÜV drauf und kann ihn dann ummelden. Ich bringe meinen Personalausweis mit und ich bringe eine Versicherungsbestätigungsnummer von meiner Folgeversicherung mit. Und dann war sie beruhigt. Wir haben das kaufvertraglich festgehalten. Und dann konnte ich den wirklich mit Nordheimer Nummer, DIN-Kennzeichen, auf mich ummelden. Und der hat jetzt 73.000 Kilometer, also auch relativ wenig gelaufen.
Ach, schön.
Und hatte so ein paar TÜV-Mängel, weswegen der nicht mehr durch den TÜV gekommen ist. Also Bremsleitungen.
Also so der Klassiker von Dingen, die sich anstauen, beziehungsweise der Klassiker von dem, was so manche TÜV-Prüfer, die haben ja auch, also ich sag mal, die Bedingungen werden ja auch härter und die gehen ja dann mittlerweile an so ein Auto ran und sagen, jetzt ist er fällig.
Jetzt schreibe ich ihn tot.
Ja. Ist so.
Ja, genau. Das Gefühl habe ich auch.
Ist so. Das, genau. Das erkennst du dann manchmal, weil das, die Schäden, die da aufgeführt sind, sind oftmals natürlich Dinge gefühlt, die sind jetzt nicht gestern entstanden.
Nee. So. Und die alte Dame war mega fair. Ich glaube, die hatte bei VW, war immer mit dem Auto bei Volkswagen und hatte von Volkswagen Kostenvoranschlag über 800-900 Euro für diese Reparaturen. Und das ich habe ja dann bloß überschlagen, was Kostensatz Bremsscheiben, unbelüftet, einteilig, also ne, ist
ja, nix.
25 Euro gefühlt. Ne? Und ja, dann habe ich das so grob überschlagen, ich sage, das kriege ich alles selber hin. Und sie wollte, glaube ich, 700 Euro haben. Und da habe ich gesagt, ich komm vorbei, kann ich den mit den Mängeln denn über die Autobahn nach Leipzig fahren? Da sagt die, wie Autobahn? Der war noch nie auf der Autobahn. Ich so, ja. Wie denn? Da sagt die, wir haben den 89 gekauft und sind dann immer in Nordheim jedes Jahr 2000 Kilometer gefahren. Zum Arzt, zu Rewe, in die Kirche, das war's. Und dann habe ich ihn auf die Autobahn gefahren, habe das gemerkt, der war wirklich noch nie auf der Autobahn, der fuhr überhaupt nicht.
Das ist so ein Phänomen, das kann man sicherlich erklären, ne? Also, aber ja, tatsächlich ist es so, dass die Autos, die so nicht genutzt worden sind, wenn die eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 140 haben, fahren die 106.
Ja, genau. So war das. Also 110 fuhr der am Anfang.
Ja, siehst du?
Ich habe dann Ultimate reingetankt, habe dann in Leipzig Ölwechsel mit Spülung und neue Zündkerzen, neue Luftfilter, Benzinfilter, einfach alles mal neu gemacht. Und jetzt am Ende fuhr 170. Das tue ich ihm jetzt nicht mehr an, aber er macht's.
Und ja gut, man muss es ja vielleicht auch einmal ausprobieren, weil eigentlich ist es so ganz blöd. Man muss halt den Test machen, ob die Kopfdichtung dann durch ist oder nicht. Also manche können es dann halt nicht ab, aber dann musst du halt die Kopfdichtung neu machen, musst du dir halt ein bisschen... Das ist ja auch jetzt nicht das Riesenthema bei dem Auto.
Gar nichts. Also an dem Auto kostet, das ist ja das Schöne, an dem Auto kostet nichts Geld. Und das war so der Grund, warum ich den gekauft habe und warum ich den auch immer noch habe. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist, wenn wir mal ehrlich sind, wenn unser jetzt 15-jähriger großer Sohn, wenn der irgendwann 17, 18 ist, ist das für die Stadt das perfekte Anfängerauto. Es hat keine Servos, hat kein ABS, ja, er muss also dann fahren können. Es ist nichts dran, was kaputt gehen kann. Es ist trotzdem unfassbar praktisch, weil du kannst was einladen, du kannst trotzdem 4 Leute mitnehmen und das Auto kostet im Unterhalt überhaupt kein Geld. Also er verbraucht unter 5 Liter, wenn du den entspannt fährst. Das ist total Wahnsinn. Das ist ja schon der Einspritzer NZ-Motor. Und alles, was kaputt geht, können wir für einen Apfel und ein Ei reparieren.
Welches Baujahr ist der?
89-90.
Okay, aber er hat nicht diese karierten Sitze, ne? Also dieses karierte Muster.
Nee, das war ein Fox. Der hatte also diese Fox-Ausstattung.
Ah ja, okay.
Aber auch wieder geile Story. Die Vorbesitzer hatten in den... ganz frühen 90er Jahren, ich glaube 1990, haben die das Auto bei Volkswagen umbauen lassen auf eine Ausstattung mit Kopfstützen hinten, das was es im Polo 86C Steilheck nie gab, und auf Dreipunktgurte hinten. Und das hat VW sich teuer bezahlen lassen. Also ich hab
Dreipunktgurte?
Ja, der Dreipunktgurte hinten, also angeschlagen in der C-Säule, sonst hatten die immer Beckengurte.
Ja, ja.
Und das haben die bei VW, ich glaube, da haben sie 1500 Mark bezahlt, haben dann eine Scott-Ausstattung reinbekommen und eine Scott-Ausstattung mit nachgerüsteten Kopfstützen, die keine VW-Kopfstützen sind. Das hat sich VW damals teuer bezahlen lassen. Deswegen kann ich die Ausstattung auch nicht ausbauen. Das gehört eigentlich zu dem Auto.
Und das alles, damit man 2000 Kilometer in Nordheim zum Arzt und zum Rewe fährt.
Damit die Kinder eine ganz wichtige Kopfstütze haben und sicher angeschnallt sind. Das ist total geil.
Das ist schon irgendwie special, ne? Also witzig ist, wenn man die Geschichte kennt, weil normalerweise würdest du so ein Auto, wenn du jetzt, selbst wenn du Spezialist bist, passiert ja Folgendes. Du guckst in eBay Kleinanzeigen, du siehst so einen Polo, du weißt, wie der innen aussehen müsste und du siehst, der hat aber eine andere Ausstattung, warum ist denn das mal umgefrickelt worden? So, wenn du dann auf den Erstbesitzer stößt, der dir die gesamte Geschichte erzählen kann, beziehungsweise es vielleicht auch durch Unterlagen nachweisbar ist, das ist natürlich echt ein Fund, ja, weil es gibt die skurrilsten Dinge, ja, also auch was das Thema Umbauten angeht. Das ist ja bei Jens genauso mit seinem SEC, den er hatte. So ein Auto in einer bestimmten Zeit hätten viele Leute gesagt, so eine zusammengefrickelte weiße S-Klasse Coupé mit rotem Leder, das hat es ja so gar nicht gegeben und
klingt
so.
Aber total geil.
Die Frage ist immer, ist es dokumentiert und
richtig.
So, ne, dann passt es.
Ja.
Wenn es nicht dokumentiert ist, dann ist es blöd.
Ja, also, so wie du heute, wo hast du es denn geschrieben? Irgendwo du geschrieben hast, oder bei irgendeiner Anzeige, wo drin steht, seit Erstzulassung auf 15 Zoll Felgen. Welches Auto war das?
Auf 16 Zoll, der RAV4, der Toyota. Das sind auch Toyota-Felgen. Und der kommt aus erster Hand, das ist der erste Schein, sind die schon direkt eingetragen. Also der hat die schon immer drauf.
Auch da wieder total super. Wir kriegen ja immer die Reaktion, meistens Jens und ich, von dem Future Classics Podcast. Auch da gibt es wiederum in unserer Hörerschaft den einen oder anderen, der entweder RAV4-Erfahrung oder ein RAV4 hat und so. Und du denkst, eigentlich gibt es sie nicht. Und du kriegst innerhalb von, keine Ahnung, 48 Stunden plötzlich so eine Resonanz. Total positiv.
Geile Nische.
Und manchmal, wir denken ja manchmal auch, boah, interessiert die Menschen so einen Podcast über einen Future Classic Toyota RAV4? Verstehen die das so als Urvater des SUV? Und ganz, ganz, ganz viele verstehen das.
Ja.
Also, ja, und blenden eben nicht aus und sagen, ja, was redet man denn jetzt hier über einen Toyota RAV4 und so? Das sind dann doch irgendwie alles, vielleicht Meilensteine ist vielleicht der falsche Begriff, ja, aber auf jeden Fall mal automobilkulturell relevante Fahrzeuge.
Perfekt, ja. Also auch wenn ich mit dem RAV4 persönlich gar nichts anfangen konnte, ich höre es mir trotzdem an, weil du ja in dem Podcast Dinge über das Auto erfährst, die du sonst gar nicht weißt, weil du das Auto nicht auf dem Schirm hast.
Ja, ja.
Das war aber ähnlich wie bei dem Mercedes-Podcast, ne? Und auch wenn du jetzt über einen Lupo 3 Liter nachdenkst, der für mich gefühlt immer noch ein neues Auto ist, ja.
20 Jahre alt.
Ja, ist irre.
Ja, das ist,
das finde ich älter, auch. Die ersten sind 25 Jahre alt, 99 rausgekommen.
Legendär.
Legendär. Was gibt's denn noch so, was wäre noch, also klar, du hast ja schon gesagt, dein Porsche ist dein Traumauto.
Ja.
Gibt's noch einen anderen Traum, bei dem du sagst, irgendwie, also deine Frau hört jetzt schon nicht mehr zu. Die hat nach einer Stunde
hat genau, sie aufgehört. Genau, die hat schon nach einer halben wahrscheinlich schon.
Genau. Gibt's noch einen Traum, den du hast, bei dem du sagst, pass auf, das würde ich gerne nochmal machen?
Wir hatten es vorhin schon, Delfin-grauer Trabant-Kombi wäre tatsächlich irgendwann mal so ein Ding.
Ja, da geht es ja tatsächlich auch ums Finden, dass der so nah wie möglich an dem dran ist, woran du dich erinnerst.
Ja.
Ja.
Und ich muss schnell machen, also mein Vater wird 82, ich habe glaube ich nicht mehr 15 Jahre Zeit, also ich müsste tatsächlich irgendwann dann Nägel mit Köpfen machen.
Ja.
Und ansonsten, also ich hätte ja immer gesagt, nee, ich habe meiner Frau versprochen, wenn der Golf GTI verkauft ist und ich mir von dem erlöse und das, was ich drauflegen musste, den Porsche gekauft habe, dann habe ich gesagt, dann habe ich eigentlich alles erreicht, dann ist mein Kindheitstraum soweit erreicht, dann ist auch Schluss. Dann, ich habe den Porsche, bin dann glücklich und dann ist es ja immer schlimmer geworden.
Also von daher kann ich, das kenne ich genau, kenne ich hundertprozentig auch so.
Also ich könnte jetzt aktuell gar nicht sagen, was noch so ein Traumauto ist. Ich liebe ganz viel aus dieser Epoche. Also wir hatten ja vorhin über Opel geredet. Ich könnte mir auch echt mal vorstellen, Manta zu fahren oder ein B-Kadett Coupé zum Beispiel. Wäre sowas. Oder ein C-Kadett City. Oder einfach ein E-Kadett GSI, wenn wir jetzt bei Opel wären. Ich finde auch die alten Asconas geil. Und egal, worüber wir reden, jetzt selbst wenn wir über Ford reden würden aus der Epoche, finde ich so viel, wo ich sagen würde, Sierra Cosworth kannst du nicht mehr bezahlen, aber ist legendär. Ich hatte auch noch nie einen Golf 3. Golf 3 VR6 zum Beispiel wäre auch einfach ein Wunsch. Früher für mich das absolute Maß der Dinge.
In Dusty Move Pearl Effekt.
Ja. Genau. Sofort. Genau. Und mit brombeerfarbener Innenausstattung in Leder. Ja. Ja, genau. Und weil viele sagen Dreitürer, ich würde ihn als Viertürer nehmen. Ich würde auch ein VR6 Synchro-Variant fahren.
Ja.
Gibt's ja.
Ja, ja, ja.
Das perfekte Familienauto.
Theoretisch gibt's den, ja.
Ja. Aber sowas hatte ich, wie gesagt, ich habe noch nie einen Golf 3, ich könnte mir das vorstellen. VR6 finde ich vom Klang her legendär. Auch wenn du mit gefühlt 174 PS heute nichts mehr reißt. Aber weil ich mir das früher nie leisten konnte. Mein Schwager zum Beispiel, der kleine Bruder meiner Frau, der hatte immer solche Raketen. Der hatte einen Passat 35i VR6 und immer wenn die im Urlaub waren, bin ich mit dem Ding umhergeförstert und habe das geliebt. Aber ich konnte mir nie einen VR6 leisten. Das ginge jetzt, aber jetzt findest du keine mehr.
Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wen ich in Zukunft nerven kann, wenn ich in Spanien mal wieder irgendwelche viertürigen Golf 3 oder so entdeckt habe.
Die oder Nissan Patrol zum Beispiel.
Gibt's auch, ja, Nissan Patrol, ja, ist auch typisch.
Gibt's auch in Spanien mit Sicherheit gut.
Ja, das stimmt.
Sind der ja gebaut
worden. Ja, das stimmt. Aber da ist es leider auch so, diejenigen, die Nissan Patrol hatten, hatten die, weil sie ihn brauchen.
Ja.
Und
ja, ich habe hier einen Autos verkauft mit nur knapp 20.000 Kilometern.
Als Sechszylinder-Diesel, oder?
Sechszylinder-Turbo-Diesel.
Nee, das war nicht der kleine Motor?
Nee.
Ah, okay.
Ich habe ja zwei gehabt. Einen mit dem kleinen Motor und einen Sechszylinder-Turbo-Diesel, der zweifarbige. Silber, dunkelblau.
Ja, der war so super schön.
Der war Neuwagen, neuwertig.
Ja, der war wirklich wunderschön. Ja, ja, vor allem war da wirklich auch diese Innenausstattung mit diesem karierten Muster in hell und so trotzdem noch in einem super
Zustand. Auch aus Spanien.
Ja.
Also ich bin, bei mir ist halt immer noch so, platztechnisch ist der Männerhort jetzt voll. Also es passt gerade kein anderes Auto mehr rein. Ich habe den den Golf 2 auf der Hebebühne, drunter steht der Passat. Hinter der Hebebühne und dem Passat steht der Bulli. Dann steht daneben der Steilheck-Polo, den ich behalten werde. Und davor steht ein Steilheck-Polo, der mir schon wieder zugelaufen ist, den ich jetzt aber schon wieder an einen Freund abgegeben habe. Weil retten will ich die alle, aber behalten kann ich sie nicht alle. Es ist einfach kein Platz mehr. Mhm. Ich müsste dann irgendwann mal was verkaufen. Und ich will gerade weder den Passat verkaufen, noch den Polo.
Felgen verkaufen, die am Boden rumliegen.
Das werde ich perspektivisch machen. Aber das Geile ist, bei den Felgen, die passen ja sowohl auf den Polo als auch auf den Passat. Ja. Und auf den Golf passen sie auch. Und also, wer von uns Männern hat denn nur ein Paar Schuhe? Also, ne, Frauen werden das alle verstehen, aber jeder Mann hat doch mindestens auch zwei Paar Schuhe.
Ja.
Und das ist
einmal doch, Winter, einmal Sommer.
Ja, genau, genau. Nee, und so einen Satz Gummistiefel kannst du auch immer mal haben.
Ja.
Und deswegen, also Felgen nehmen ja keinen Platz weg.
Nee.
Das ist, die kannst du ja stapeln. Aber Autos kann ich nicht stapeln. Und
ist ja auch praktisch, hast recht, wenn die auf die ganzen Modelle draufpassen, man kann die mal umstecken,
ja,
ist alles gut.
Ja.
Das ist ja tatsächlich so. Was haben wir da, ein 100er Lochkreis oder was haben wir da?
4x100, ja.
Ja, 4x100, sag ich ja.
War doch auf irgendeinem Bild, waren doch auch ein paar PLS-Felgen.
Ja, genau, PLS Hockenheim, 13 Zoll.
Hatte ich runtergeschrieben, ne? Hatte ich auf meinem, ja, Uno Turbo. Ich hatte, ja, PLS, genau, Hockenheim. Die habe ich mir damals bestellt.
Boah, ich muss echt sagen,
was ich immer doof fand, ich fand immer tiefes Bett doof. Ja. Ja. Ich habe mir die extra so bestellt, dass die außen fast bündig waren, ja, mit nur so einem ganz kleinen Bett, also die Einperspektive nach innen geht sozusagen.
Ja, ja.
Und konntest ja bei PLS alles bestellen. Dann hatte ich ein Uno Turbo mit PLS Hockenheim.
Was haben die damals gekostet?
Das weiß ich nicht.
Das wollte ich nämlich gerade
sagen. Achteckig, oder?
Also für die damals waren richtig, richtig,
waren
richtig teuer.
Ja. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich hatte einen weißen Uno Turbo mit dreiteiligen PLS Hockenheim.
Geil.
Tja,
hab ich nur Bilder von.
Wenn er das immer so erzählt, weil für mich war das damals, ich habe immer
da
das
drin,
Geld, was ich hatte, maximal für das Auto ausgegeben, aber ich hatte keine Kohle übrig, um mir dann nochmal, die PLS Hockenheim mit Reifen, da warst du mit Sicherheit, also das 2000 Mark warst du
sogar los. Ich weiß es nicht mehr.
Ich würde nicht reisen, denke ich.
Da drin hatte ich dann Motorola International 1000,
boah,
das steht in meinem Büro noch, das Telefon, und da gab es eine Halterung fürs Armaturenbrett. Das war total bescheuert gemacht. Dann hattest du so ein Telefonkabel in den Zigarettenanzünder,
ja,
und musstest den Akku abnehmen und anstatt des Akkus hast du praktisch die Halterung draufgeschoben, sozusagen,
ja,
und hattest dann ein Telefon. Das hing dann so am Armaturenbrett. Das war ja so lang, das Ding, beim Uno Turbo so Armaturenbrett mit der Antenne so hoch.
Aber sowas, ich stehe auf solche Details.
Und das Telefon steht da noch, das funktioniert auch noch.
Jens hat vor 40 Jahren im Auto telefoniert und ich darf bis heute nicht drin essen.
Vor ein paar Jahren ausprobiert und habe unten wie wir in Eppendorf noch gewohnt haben, unten im Keller, das hat so viel Sendeleistung gehabt, konntest du ganz normal telefonieren.
Ja.
Du kannst damit auch ein Ei grillen, weil die Sende, also die Watt, die da rauskommen sind.
Ne? Ja, das hast du auch schon mal gemacht.
Das Geile ist, du hast wahrscheinlich damals voll geladen, das Ding hat immer noch zwei Balken. Ne?
Ja, genau, richtig. Ja, ja. Der Uno Turbo mit dreiteiligen PLS Hockenheim und dem, genau, Kapprohr von Novitec, wie sich das gehört, ne?
Ja.
Cut raus. Und dann hatte ich vorne das war ja schon ein Facelift, also mit den flachen Scheinwerfern, aber noch ein 1,3er, das gab es ganz kurz, Turbo. Und die hatten ja einen lackierten Kühlergrill, fand ich auch mal doof. Und ich hatte einen mattschwarzen Kühlergrill.
Ja.
Und der war weiß und hatte auch ganz schwarze Stoßstangen,
genau,
ohne Wagenfarbe.
Genau, ja, ja.
Und der sah ganz eigen aus, der Wagen. Habe ich mal ein Bild gepostet auf Facebook, ich kann es mal reposten.
Ja, der sah tatsächlich eigen aus vorne.
Osnabrück OSU und dann mit Abstand, damit es wie ein schwedisches Kennzeichen aussieht, 364.
Geil.
Ja. Viel Spaß gehabt mit dem Auto.
Ja, Uno Turbo war damals eine Ansage.
Ja, war mega.
Ja. Ich war da gediegener unterwegs mit meinem 320i BMW E30 geschaltet.
Und zwar, ich hatte ja einen Lancia Y10 Geil. Turbo. Erst
in
und der ist gestorben mit einem Getriebeschaden. Da gab es kein Getriebe so ohne weiteres. Und da bin ich damals in Osnabrück zu Fiat Beinecke und gesagt, ja, was machst du jetzt? Und dann hatten die Uno Turbo war ein Vorführer, den irgendwie, ich es richtig verstanden habe, die Tochter des Autohauses, die ist damit immer nach Hannover zur Uni gefahren. Die hatte ein paar Kilometer drauf, war anderthalb Jahre alt. Und draußen auf dem Hof stand eine beige Lancia Gamma Limousine. Und ich habe mich
erzählt, kostet ein gleiches Gleiche, ne?
Kosten das Gleiche. Und ich habe dann den Uno Turbo genommen. Und heute denke ich manchmal, ach, man hätte auch die Gamma Limousine nehmen können.
Ne? Nee, ich würde immer den Turbo nehmen.
Ja, in dem Alter, so als Student, war schon geil, ne?
Vor allem als Student. Als Student bin ich Fahrrad gefahren.
Ne? Nee, ja, ich höre das auch immer. Und wenn ich bedenke, mein erstes Auto war wirklich nur so, der muss halt fahren. Und ich war ja froh, dass es dann ein 323 GT wurde vom Mazda mit irgendwie 88 PS, weil das fuhr ja gut. Ja, das war ja schon ein schnelles Auto.
Na klar.
Aber geliebt so richtig hast du den trotzdem nicht.
Weil ich habe alle halt meine Autos geliebt.
Und geliebt habe ich dann Hassliebe. Erst...
Bei mir war es auch manchmal Hassliebe.
Nee, ich habe immer Autos gehabt, die ich toll fand.
Also ich oder auch, keins. Aber
also das muss ich auch sagen. Nachher war es bei mir so, das war nur das erste Auto, weil das auch aus der Verlegenheit raus war. Das war ja wirklich so, das wurde irgendwie ein paar Wochen, vielleicht sogar in der Woche, bevor ich meinen Führerschein bestanden habe, besorgt quasi. Ja? Weil wir bis zuletzt damit gewartet haben. Ja, besorgt war wirklich so, weil mein Vater kannte ja einige, die in Soltau eben automobile Betriebe hatte.
Ach so.
Dreher, ja. Und dann war das halt tatsächlich so, dass wir geguckt haben, was haben die so an Inzahlungnahmen da rumstehen. Ne? Hm. Und da stand dann auch noch, ich habe dann immer gesagt, oh Papa, da steht noch ein Strich Achter und so, was ist mit dem und so. Ne? Und mein Vater so, nee, kein Bock. Weil er hat immer, weil er ja genau wusste, wenn was dran ist, muss er es machen.
Muss er ran.
Und ein Strich Achter war ja damals Mitte der 90er auch schon so ein Auto. Kannst du jedes Jahr, kannst du den für den oder jede zwei Jahre für den TÜV wieder neu fertig machen, weil die Autos waren ja so.
Wird dann schön geschweißt.
Ja, ja, genau. Und da hat er gesagt, nee, er sagte nur zu mir, nee, Frank, kein Bock. Und dann wurde es halt der Mazda 323. Aber danach war es auch so, und da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Ich konnte mir immer das kaufen, worauf ich Bock hatte. Ich hatte zwar auch nicht immer so die Kohle, ich musste dann manchmal nochmal zu Oma Rasen mähen und nebenbei fragen sie mich, Oma, Rasen mähen, könnte ich einen Vorschuss haben für die nächsten 11 Jahre? Und, und das hat dann auch geklappt, so Mama, Papa und so. Und so richtig doof wurde es nur, als ich da meinen doofen Unfall hatte. Ich hatte meinen ersten 3er BMW, 316i, den habe ich dann bekommen im November oder Dezember. Und
E30 oder
E30 auch, ja. E30. Oh, ja. E30 in dunkelblau, total genialer Zustand, blaue Innenausstattung, kaum Extras, alles egal. Mit dem M40 Motor, Zahnriemen, 100 PS.
Da wird Gerrit jetzt schon wieder hellhörig, wenn
er mit hat. Ja, ja, Gerrit hat ja gerade jetzt einen schönen gekauft, auch wenn er da schon wieder rumheult, weil er das eigentlich auch alles nicht wollte, aber er hat ein tolles, großartiges Auto gekauft. Und dann habe ich ihn ja tatsächlich leider ein paar Wochen später Totalschaden. Selbstverschuldet, zu schnell und glatt und so. Und das war eine doofe Zeit für mich, weil da hatte ich dann plötzlich mein Geld verschossen. Also es war einfach weg, ja. Ich habe Geld gekriegt von der Versicherung für die Scheiben. Die hast du bezahlt gekriegt, ne, wegen Teilkasko. Aber das hat auch nicht gereicht, um den ganzen anderen Quatsch zu bezahlen, von wegen hier Aufräumen auf der Straße und so. Also war alles Mögliche, ganz war blöd. Und auch irgendwie, ich glaube, du musst sogar Geld zahlen, wenn du so einen Baum kaputt fährst. Ja,
ja.
Ja, ja, ist so. Und dann war es halt echt so, dass ich plötzlich mit 19 Jahren kein Auto hatte, Fahrrad fahren musste, ja, in Soltau. Also war irgendwie komisch, ne, so. Und, also, wenn das Wetter schlecht war, dann war mein Vater lett und hat mir, dann durfte ich seinen Renault Rapid, ja, den Wagen von seiner Firma, dann durfte ich den fahren, dann ist er mit dem Fahrrad in die Werkstatt gefahren, weil die nicht weit weg war. Und dann mit großer Beschriftung drauf, ne, hier so JFOT Romulanus, wo du dich auch echt nicht so richtig cool mitfühlst, ja. Und das habe ich echt ein halbes Jahr, haben die mich gequält. Und dann hat mein Vater dann immer gesagt, so, pass auf, dann wollen wir jetzt mal wieder ein Auto kaufen. Ne? Aber das war wirklich so eine Phase, wenn du mit 19, also du weißt ja, wie das ist, das kennt jeder.
Ja.
Wenn du das letzte Jahr, wenn du 17 bist, bis du deinen Führerschein hast, gibt es ja viele Freunde, die etwas älter sind und die schon ein Auto haben und so. Und du fährst immer noch mit dem scheiß Fahrrad und der Tennistasche durch die Stadt, wenn es regnet. Es nervt dich ja, ne? Du willst ja dann endlich auch deinen Führerschein haben. Und mit 19 dachtest du ja, du bist damit durch. Und durch diesen Unfall und Geld weg, war das dann so eine Situation.
Einmal alles auf Null, ne?
Ja. Wo du nochmal, also da habe ich mich auch wirklich besinnt. Und seitdem bin ich auch, was das Fahren angeht. Ich fahre zum Beispiel auf einer Landstraße niemals schnell. Ich habe auch sofort, wenn ich so schneller fahre, das Gefühl von Unsicherheit, weil ich halt weiß, dass so ein Baum sich kein Millimeter bewegt, wenn du mit dem Auto dagegen fährst. Der steht da schon so lange. So, Willi, brauche ich halt nicht wieder. Tja, also von daher, hattest du mal eine Zeit ohne Auto, Jens? Nee, ne?
Wann? Wie meinst du das?
Naja, mit also fünf.
Mit fünf. Nein, seitdem du einen Führerschein hast, ob es mal eine Zeit lang Zeit gab, in der du kein Auto hattest? Kannst auch erzählen, wenn du keinen Führerschein hast.
Nee, ich hatte immer einen Führerschein.
Ja? Dann musst du sie nie abgeben?
Nee, warum?
Okay, ja, musst du dreimal abgeben. Probezeit, dies, das, Ananas, alle möglichen
Scheiße. Probezeit gab es nicht bei mir. Nein. Und ich habe nie wirklich Punkte gehabt oder so.
Gut ab.
Echt? Ja, ne? Finde ich auch. Also ich musste dann, als ich, wie lange war damals Probezeit, so Mitte der 90er? 2 Jahre?
1, oder? Oder 2? 2.
Nee, ich glaube, das waren 2. Ich glaube, es waren 2.
Mein Führerschein war noch hellgrau.
Und ich weiß noch wie heute. Ich fahre mit meinem Vater mit seinem 200er Diesel. Er hat mich dann immer fahren lassen, komischerweise auf ältere Strecken. Fahre ich von Soltau nach Ahrensburg. Da habe ich nämlich dann den zweiten E30 gekauft. Also sprich nach der Zeit, ne, von der ich eben erzählt habe. Und fahre mit ihm und dann bin ich in den Blitzer gefahren. Und das war einen Monat, bevor meine Probezeit vorbei war. Ah. Und wegen des Blitzers musste ich dann quasi zur Nachschulung und noch meine Fahrschulstunde machen.
So richtig so.
Ja, ich saß da gefühlt mit Schwerverbrechern. Die hatten alle wirklich sonst was gemacht. Ja, und ich war der Einzige, der mich geblitzt hat.
Ist nicht geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs.
Ja.
Zugriff.
Ja. Also hattest du nie eine Zeit ohne Auto?
Doch, am Anfang. Ich habe einen Führerschein gemacht und habe dann in diesem, nachdem ich den hatte, ein Jahr, also da habe ich ja noch kein Abi gehabt. Und dann nach dem Abi, den A112, hatte ich dann im Studium. Also ein Jahr lang, das erste Jahr hatte ich kein eigenes Auto.
Okay, und dann bist du vom Papa das Auto gefahren oder durftest du? Oder? Aus der Familie, meine ich. Ja, ja, nein, ist ja so. Manche dürfen ja die Autos für Eltern gar nicht fahren.
Ja. Manchmal mein Vater war immer froh, wenn ich gefahren bin, er musste nicht fahren. Ich durfte ihn immer chauffieren überall hin.
Ja, ja, das erzähle ich ja, aber mein Papa genauso. Und mit dem 200er Diesel konnte auch nicht so richtig viel passieren. Ja. Das ist sowieso eigentlich mit dem 200er Diesel in einer 80-Zone, oder was waren das, 100-Zone, mit 130 oder so geblitzt zu werden.
Das war ja schon.
Du musst halt den Schwung nutzen.
Ist eigentlich ist direkt Vorsatz.
Das ist, ja, du bist, also Vollgas auch.
Das ist gefühlt Vollgas gewesen, ja. Ja, ja, das war gefühlt Vollgas, ja.
Kalt gepresst wie Olivenöl.
Ja, genau, genau, genau. Also tatsächlich hast du aber dann ja automobile Träume, die du dir wirklich noch, also das mit dem Trabi, das wird schon klappen. Ja, da gucken wir jetzt ja alle gemeinsam. Ja. Unsere Hörer gucken für dich mit. Also wenn
das
jemand
ist so einfach.
Danke, liebe Hörer. Ja, das ist ich habe das von meinem Freund Jesko gehört, der halt so aus dem Osten oder in der Ostschrauberszene ziemlich gut beieinander ist. Er sagt, also Delfingrau ist echt eine seltene Farbe. Hätte ich nicht gedacht, aber es scheint doch, das gab ja alles Mögliche, aber Delfingrau scheint selten zu sein.
Ich muss echt ganz kurz überlegen. Ist Delfingrau, also gefühlt dachte ich immer, Delfingrau ist die natürliche Farbe von der Plaste.
Nee.
Also ist tatsächlich eine Farbe. Ja?
Ist tatsächlich eine Farbe, das ist so eine Mischung aus wirklich so einem helleren Blau und einem Grauton. Also,
okay.
Ja, für okay. DDR-Verhältnisse schon fast farbig.
Ja. Ja. Die sind wahrscheinlich extra irgendwo hingeflogen, wo es Delfine gibt, damit sie mal gucken können, wie sie so aussehen.
Gut möglich. Also ich hab jetzt kurioserweise, aber das ist auch eine Frage, auf die ich bin auf nichts vorbereitet gewesen, aber momentan habe ich tatsächlich, der Bulli ist ein Traum gewesen, der Golf 2 musste wieder her, weil ich halt als erstes Auto einen Golf 2 hatte.
Jetzt musst du erklären, was für ein Bulli du hast.
Wir haben so einen 1984er T3 Westfalia Hochdach Bulli.
Ja,
okay. Also ein Wohnmobil, 1,9er Wasserboxer. Und das ist unser Familienurlaub.
Ich wollte gerade sagen, heißt mit dem hohen Dach.
Ja, mit dem hohen Dach, genau.
Der 2,60 Meter hoch ist oder
was. Ja, genau.
Aufmerksame Hörer haben eben gehört, vorher war es ja immer ich habe, jetzt ist es wir haben.
Ja, und ich muss das noch konkretisieren, das Auto gehört meiner Frau.
Ja.
Also sie hat den gekauft und ich habe ihn umgebaut. Mhm. Das heißt also alles, was verändert wurde, hab ich gemacht, aber das Auto gehört meiner Frau.
Fahrt ihr damit Strecke?
Ohne Ende. Also wir waren vor 2 Jahren waren wir in Kroatien, 6000 Kilometer. Mit beiden Kindern. Und dieses Jahr waren wir in Dänemark, Schweden, Fehmarn. Ach, und hatten 14 Tage lang Dauerregen. Der Bus hat so gelitten. Und das ist für mich so als Autopfleger, ich nehme Putzzeug immer mit, aber das machte keinen Sinn. Das Auto hat 14 Tage lang nur Regen, Sturm, Sand abgekriegt. Die Felgenbetten waren danach stumpf. Ah, da habe ich echt, also es war...
Naja, er hat wenigstens Felgenbetten.
Ja, ich hab RHZW1, die so ein bisschen aussehen wie diese Kappfelgen. Die sind da drauf. Mit natürlich polierten Außenbetten ohne Klarlack. Also du musst die dann nachpolieren. Und das war so, oh, ich habe echt so hart gelitten in der Zeit. Weil wenn du in dem Auto lebst und du bist am Strand, dann hast du dann den Strand halt auch im Auto. Und
ich habe da so viel Respekt vor, wie man zu zweit mit 2 Kindern in dem Auto Urlaub leben kann.
Also die Kinder, wenn wir länger gehalten haben irgendwo, sind die Kinder in ein Zelt ausgezogen, weil die selber gesagt haben, es ist schwer zu ertragen. Ne? Also die Kinder schlafen eigentlich oben unterm Dach, wir schlafen dann unten. Aber wenn beide, also wenn oben das Bett voll ausgezogen ist und unten das Bett auch, dann hast du keinen Spielraum mehr. Selbst wenn du die Sitze drehst, hast du noch den Küchenwürfel und den Kühlschrank und dann dreht sich kein Rad mehr. Und du kannst ja nicht nur liegen und lesen, wenn es regnet. Also die Kinder sind dann wirklich im Zelt gewesen, aber das war schon unsportlich. Also ja, der nächste Urlaub geht es wieder nach Italien über Österreich.
Ja, da ist im Zweifel zumindest mal das Wetter zu erwarten besser.
Ja. Und mich entschleunigt das. Also ich fahre mit dem 90, 95, ich suche mir irgendeinen wahnsinnigen LKW und klemme mich in den Windschatten. Und dann fahre ich da von mir aus auch 1000 Kilometer am Stück. Und das bringt mich schon runter. Also die Fahrt in Urlaub mit dem Bulli ist für mich Erholung pur.
Ja, interessanterweise ist es ja, wenn ich mich recht entsinne, korrigiere mich bitte, es ist ja nicht so laut, weil der Motor ist hinten. Also man kommt einigermaßen ganz gut klar.
Der Motor ist nicht laut.
Aber die Windgeräusche, ja.
Die Windgeräusche, wenn man hinter einem LKW fährt?
In dem Auto ist alles laut.
Ja? Du fährst ja nicht im Vakuum, dann nur weil vor dir ein LKW ist.
Nein, ach so. Ja, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Das
ist richtig.
Also der ist brutal windanfällig, seitenwindanfällig zum Beispiel. Ja. Und es wird natürlich im Sommer auch warm. Also wir fahren permanent mit offenem Fenster in dem Auto.
Ja gut, und dann ist natürlich...
Die Kids sind relativ entspannt. Also die haben hinten so ein Schiebefenster, haben wir in der Schiebetür, konnten wir noch nachrüsten, original. Dann haben die hinten ordentlich Luft. Und gut, die sind 15 und 12. Ne? Also die zocken. Und wenn es sein muss, zocken die von Leipzig bis Schweden durch. Also die interessiert das gar nicht. Die merken gar nicht, wo wir sind. Und meine Frau und ich, wir sitzen halt vorne und chillen.
Gut, ich meine nochmal, wenn die es gewohnt sind, ist es ja okay. Ich glaube, dass was man halt falsch machen kann, ist, du nimmst dann plötzlich, keine Ahnung, ein modernes Auto, fährst mit Klimaanlage irgendwo hin und dann zack, sie die versaut.
Also das haben wir schon, weil wir halt immer mit den normalen Familienautos, die wir hatten, auch so in Urlaub gefahren sind mit Klimaanlage und auch schnell. Also dann kommst du ja relativ schnell, wenn du reinhämmerst an Gardasee, wenn du mit einem normalen Auto fährst. Aber die kennen mich auch nur so mit der Leidenschaft für so alten Schrott. Und haben den Bus von Anfang an auch lieben gelernt und wissen jetzt, wenn wir jetzt in Urlaub fahren, dauert es halt einfach.
Ja, ich glaube, da gibt es viele Hörer, die das auch nachvollziehen können, weil immer wieder tauchen bei unseren Hörern auch die Bilder auf. Das ist ja so ein typisches Drittauto, mit dem man gerne in den Urlaub fährt, so ein sympathischer Bulli.
Ja.
Ich sehe die halt auch immer auf der Autobahn. Also sind auch, muss man sagen, gibt es ja in allen Herren Ländern, aber auch in Spanien, wenn du so am Horizont so einen Bulli siehst, ist die Chance, dass da ein deutsches Kennzeichen dran ist, immer recht hoch. Also gerade so Nordspanien und so, das ist ja nach wie vor total angesagt, ne? Totaler Kult. Man sieht aber auch, muss man ja auch gestehen, oftmals gute Laune in dem Auto. So.
Ja, weil du auch gute Laune zurückkriegst. Also der Bulli sieht, also ich habe den ein bisschen tiefer gelegt, habe da große Räder oder größere Räder drauf gemacht. Der sieht in meinen Augen toll aus und an der Seite steht relativ groß Porsche Renndienst drauf. Da lachen sich die Leute tot. Ne? Fährst mit 90 km/h über die Autobahn. Hinten sind zwei alte BMX-Räder drauf. Der sieht schon schön aus. Und du kriegst, egal was du machst, selbst wenn du mit 90 einen LKW überholst, der 85 fährt und hinter dir der Stau des Jahrhunderts losgeht, wenn dich dann die anderen überholen, du kriegst ganz selten Vogel. Also ganz oft ist es so, dass die dann alle einen Daumen hoch machen und das cool finden, wenn wir da drin sitzen. Wir sehen dann irgendwie auch aus wie so ein paar Reise-Hippies, ne? Mit langen, offenen Haaren ist das dann siehst du ja wirklich aus wie die Kelly Family auf Tour oder so. Aber wir genießen das halt auch total. Und das merkst du, glaube ich, auch. Wir haben auf dem Weg nach Kroatien, als die erste große Reise anstand, haben wir irgendwann mitgezählt und haben immer einen Strich gemacht, wenn es immer einen Daumen gab. Und irgendwann haben wir es gelassen, weil es hörte gar nicht auf. Es war echt cool. Das Auto ist so ein Sympathieträger. Das hast du sonst, wenn du langsam fährst, auf der Autobahn nicht. Mit dem Bus schon.
Ein Sympathieträger ist dein Männerhort mit Sicherheit auch. In Zukunft noch viel mehr.
Genau. Ihr seid alle herzlich willkommen.
Ja, genau.
Alle?
Also ihr, besonders ihr beiden, wenn es euch mal nach Leipzig verschlägt. Und bei allen anderen würde ich dann vorher einfach mal gucken, wenn die auch sympathisch sind, ich sage das immer, herzlich willkommen sind alle mit guter Laune und die Bock Gerrit auf Autos mit. Haben. Mit Gerrit will ich mich sowieso mal treffen. Also wir sind schon in Kontakt. Sehr gern, ja. Mhm. Also wenn ihr da seid, Gerrit, wenn du es hörst, komm mit.
Ja, dann können wir vielleicht mal einen Podcast bei dir aufnehmen. Nehmen wir unser Equipment mit. Ja. Und Gerrit ist mit Sicherheit auch wieder gern dabei. Da ist sowieso, Gerrit hat ja auch immer ganz viele Geschichten zu erzählen und auch viel erlebt in der Zeit.
Einen sogenannten Bärenfotzen-Podcast im Osten.
Also ich könnte mir vorstellen, dass Gerrit da auch einen Kontakt hat, wie wir an diese Schabkas rankommen. Dann müssen wir da alle eine aufsetzen, ja.
Ja, sehr gut. Ja, ich kann ja meine mitbringen.
Der hat garantiert noch welche.
Das ist ja witzig.
Der Gerrit.
Mensch, ich glaube, ja, das... Oh nee, ich mache jetzt nicht, aber ich könnte natürlich ein Cover basteln mit dem.
Ich hätte ja beinahe bei Gerrit mein Auto gekauft und dann war es weg und meine Frau fand es doof und das ist alles nichts geworden.
Ja, ich weiß auch, was das war.
Der Capri-grüne Wartburg 1.3
genau.
Tourist. Ja. Finde ich immer noch geil, ehrlich gesagt.
Ja.
Also gefällt mir wirklich gut, das Auto. Ich finde den formal gut.
Das ist der A6 des Ostens.
Meine Frau fand den so schlimm.
mein Schwiegervater kam irgendwann mal zu mir, als ich hatte mit Anfang 30 so ein Audi A6 3 Liter TDI. Und da kam mein Schwiegervater so ein bisschen reserviert zu mir, weil er zur gleichen Zeit das gleiche Auto fuhr. Meins war gebraucht, seins hat er neu gekauft. Und bisschen früh, findest du nicht auch? Und da habe ich dann gesagt, was hast denn du mit 30 gefahren? Ja, was völlig anderes. Ich so, was hast du denn mit 30 gefahren in der DDR? Wartburg Tourist. Ich so, und was war der Wartburg in der DDR? Das war da wie ein A6 im Osten, oder nicht?
Ja.
Ja, und so war's. Also, Da hast du dir, wenn du dir ein Auto leisten konntest, warst du früher über ein Trabi, aber hast du ein Wartburg-Kombi gefahren? Das war bemannte Raumfahrt damals. Mhm. Und dann heult er rum, weil ich ein A6 war. Sag ich, du musst ins Verhältnis setzen, du hast nichts besser gemacht in der Zeit.
Ja.
Oder nichts schlechter.
Ja. War das damals tatsächlich so gefühlt? Also gab es auch dieses, wie es heute so ist, was steht beim Nachbarn in der Einfahrt?
Total.
Ja? Also tatsächlich?
Ja.
Obwohl es nur, ich sag mal, 2,5 Hände voll verschiedene Autos gab?
Ja, aber das war doch schon ausschlaggebend, weil alle Trabi fuhren, warst du mit einem Wartburg-Kombi? Also da, ich kann es nicht genau sagen, weil ich war zu jung in der Zeit, aber das, was ich aus den Erzählungen kenne, war dann, wenn du Wartburg fuhrst, warst du entweder bei der Stasi oder hattest Kontakte. So. Und wenn du
musst dann noch, nie genau was von beiden. Genau.
Es gab ja auch, da könnte Gerrit noch viel mehr dazu erzählen. Hattest du einen Golf, weil du Westverwandtschaft hattest, die dir im Genex-Katalog halt einen Golf 2 gekauft haben oder einen dieser 10.000 Ostgolf 1. Mhm. Das war halt was. Deswegen sind die auch alle so gut erhalten, weil sie die mit El Asconia im Prinzip komplett einmal getaucht haben. Das war verrückt.
Mhm. Deshalb habe ich, ich habe neulich mit Gerrit telefoniert, als er sich diesen E30 gekauft hat und dann ja auch gepostet hat, dass, also dieses originale Preisblatt damals so aus dem Genex-Katalog und so, da habe ich so gedacht, boah ey, wenn du so bedenkst, was es gegeben hat, wenn du dann plötzlich, nun war das natürlich alles nur eine ganz kurze Zeit, weil dann war ja Grenzöffnung, aber wenn du da plötzlich im Osten mit so einem Dreier BMW E30, meine, das war bei uns ein cooles Auto damals, aber das muss ja fast unangenehm gewesen sein, wenn du so ein Auto gehabt hast dort. Ja. Weißt du, wie ich das meine?
Und jetzt stell dir vor, es gab tatsächlich diese Melkus-Rennwagen damals, also nicht dieser Melkus RS 1000, auch da könnte Gerrit jetzt wieder mehr erzählen, glaube ich. Es gab da diese Touren-Rennwagen und die hießen MT irgendwas und das stand für Melkus und T stand für Tassler. Und der Tassler hat die Karosserien gebaut. Das ist lustigerweise der Vater des Mannes, der jetzt die Autowerkstatt meines Schwiegervaters übernommen hat. Der hat also eine Autowerkstatt bei uns um die Ecke.
Ah, okay.
Und da kamen wir über Erzählungen drauf, dass dieser, der alte Herr Tassler, der fuhr in der DDR ein Porsche G-Modell Turbo. In der DDR. Und wenn ein E30 schon in der DDR unfassbar auffällig war, stell dir jetzt mal bitte ein Porsche G-Modell vor als Turbo. In der DDR. Das ist so, als würdest du wahrscheinlich 1 Milliarde Leuchtstrahler auf dein Auto gerichtet haben, weil in dem Einheitsbrei des DDR-Straßenverkehrs ist ein Porsche schon auffällig und Porsche Turbo noch viel mehr. Das ist total irre gewesen. Ja, und auch dazu könnte Gerrit mit Sicherheit mehr erzählen, der kennt das wahrscheinlich alles. Aber das ist, umso auffälliger war das ja. Hast du in der DDR irgendwas, was sich von dem Einheitsbrei abhebt, dann war das krass. Und damals war eben nichts einfach so kaufbar und nichts bestellbar. Und hattest du einen individuellen Trabi, dann war das ja auch auffällig. Alle hatten Standard. Und hattest du deinen Trabi umgebaut mit irgendeiner Schürze oder einem Heckspoiler, war das was Besonderes. Ich kenne aus dem Dorf meiner Eltern, kenne ich einen Trabi, der hatte 2 Auspuffendrohre. Der hatte sich das doppelt gelegt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie mich das als Kind fasziniert hat, dass der 2 Endrohre hatte. Weil zwei
Motoren.
aber 2 Endrohre war doch damals auch schon so ein Inbegriff für Leistung. Hattest du einen E30 BMW und hattest 2 Endrohre, dann hast du es an der Ampel gelassen.
Ja.
Hast du einen Golf 2 gehabt, der diese schrägen Endrohre hatte, könnte es ein 16V sein.
Ja.
Also hast du mit deinem 70 PS entweder ganz waghalsig alles gegeben oder hast es gleich gelassen.
Das stimmt.
Und ein Trabant mit 2 Endrohren oder so einer Katzentreppe hinten drauf. Das gab es in Privatproduktion, haben das Leute halt gebaut, in Kleinserie, aber du konntest es nirgendwo kaufen.
Echt? Ja, krass. Ja, krass, das ist echt so eine super, super, super spezielle, in Anführungsstrichen, Szene, die leider so zurückgelassen wurde als Kulturgut in dem Moment, wo eben Grenzöffnung war und alles andere auf einmal interessant war.
Weil es plötzlich bestellbar war im D&W-Katalog.
Ja.
Da war es ja da.
Ja. Gab es im D&W-Katalog jemals Teile für einen Trabi?
Nee,
das würde ich sagen.
Das weiß ich
aber nicht genau. Ich weiß, was du meinst, für andere Autos dann, ja.
Trabi hat ja dann keinen mehr interessiert, aber hattest du einen Golf 1, konntest du im D&W-Katalog alles kaufen. Das war für mich. Ich glaube, 2000 hatte ich den Golf, den ersten noch.
Boah, ein D&W-Katalog wäre ja auch so ein 87er D&W-Katalog, wenn du den damals im Osten gehabt hast. Da war ja alles drin, was du haben wolltest.
Ja, ich hab extra so einen D&W-Katalog nochmal gekauft und habe den im Männerhort liegen. Und das ist, wenn dann Leute kommen und blättern rum. Oder du hast eine VW-Szene von 1997, wo der Golf 4 nagelneu war und ein Golf 3 umzubauen unfassbar viel Geld gekostet hat. Da war halt Golf 2, Golf 1, das war alles völlig normal. Das waren Autos, die waren damals noch teuer und wenn du die umgebaut hattest, war das was Besonderes. Ich hatte damals im D&W-Katalog so rumgeblättert, 2001, und hatte mir überlegt, was brauche ich denn alles, um aus meinem Golf einen besonderen Golf zu machen. Da habe ich dann Felgen, Fahrwerk.
Genau sowas habe ich auch schon mal gemacht. Und wenn du die Summe dann siehst, denkst du, ach scheiße.
Da hab ich Tränen in den Augen gehabt, weil ich dachte, das wird nie was. Ich hab den Katalog zusammengeklappt und dachte, das können wir lassen.
Ja.
Genau. Also, wie machen das alle anderen? Warum kriege ich das nicht hin? Was muss ich tun, um das hinzukriegen? Das ist verrückt.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich weiß das noch genau, weil ich habe sowas auch mal gemacht, irgendwie so summiert und dann gedacht, nee, lass mal.
Können wir lassen.
Das Einzige, was dann wirklich bei mir immer noch drin war, waren die Blinkergläser vorne. Die gingen irgendwie für 39 Euro. Ja. Also beim E30 vorne, die du ändern konntest. Die Niere hast du dann schon selber schwarz gemacht mit einer Sprühdose.
Genau.
Wie gesagt, hinten über die Endleuchter die Strumpfhose. Ja. Und wenn du Glück hattest, konntest du irgendwo von irgendjemandem gebraucht, und damals gab es ja auch keine eBay-Kleinanzeigen, mal ein paar Alufelgen kaufen.
Ja.
Und wenn du diese Standard-E30-Felge, die wirklich nicht schön ist, die waren aber schon eine Alufelge. Besser als Stahl und Radkappe, ne? Ja. So. Ja, schon eine bunte Zeit. Ich habe übrigens, ich glaube, mindestens 20 Jahre in Folge D&W-Kataloge zu Hause. Ich habe mir die Also als wir mit dem Podcast angefangen haben in dem Jahr, da bin ich auch echt losgerannt und habe relativ viel Automobilia-Dinge gekauft, die alle auch noch bezahlbar waren.
Ja.
Komischerweise, vielleicht auch über den Podcast, ist mittlerweile so, kauf mal irgendwie eine Sammlung Autoquartett-Spiele, was du da bezahlen sollst.
Kannst du lassen.
Oder kauf mal irgendwie Autokataloge hier, Jens, die du auch immer, diese jährlichen Kataloge, wenn du da eine Sammlung hast von 30 Stück, da sagt keiner, kannst du haben für 30 Euro oder für 40 oder für 50. Mm-mm. Da stehen dann ratzfatz auch mal 300 dran. Und das ist schon alles teuer geworden. Deshalb, ich bin froh, dass ich die habe, auch wenn du die natürlich auch nicht jeden Tag rausholst, das sind ja echt Schinken. Deshalb nochmal Aufruf an unsere Leser, wenn ihr einen Otto-Katalog habt, egal aus welchem Jahr, Neckermann oder Quelle, der bei euch sowieso rumoxidiert, schickt ihn mir nach Hause. Und macht keinen Absender drauf, sonst kriegt ihr Ärger mit meiner Frau.
Und sollte jemand sich von seinem D&W-Katalog trennen, ich hätte da im Männerhort tatsächlich noch Bedarf. Ja, da kannst du von mir,
ich habe auch Doppelte.
Ja. Okay,
lass kannst es von mir haben. Ja. Ist kein Problem.
Weil das ist so, was in dem Männerhaus so aus dem Ruder gelaufen ist, genau. Slotty.
Ja, willst du auch noch, also ich habe auch das eine oder andere, ich habe so ein paar Sachen noch doppelt. Also, und nochmal, doppelt brauche ich nichts, aber vielleicht, ich sage ja trotzdem nicht nein, wenn ich was kriege. Also das ist ja so.
Das ist bei mir auch so. Also wir können vielleicht, da können wir gucken, dass wir auch was tauschen oder so. Aber das,
ja, easy.
Der Männerhort ist mehr und mehr so zum Museum geworden, ne? weil ich auch gesagt habe, ich sammle alles so aus den 80er Jahren, was mich so interessiert, Blechschilder, alte Werbung etc. Und da das mittlerweile auch Leute mitgekriegt haben, die dann gesagt haben, Mensch, sammelst du auch Bonanza-Räder? Ja, die hänge ich mir dann unter die Decke und so, und da kommt dann immer was zusammen. Ich habe jetzt neulich auch eine Sammlung so an Porsche-Deko aus den 80er Jahren komplett gekauft, weil es keinen Sinn gemacht hätte, das einzeln zu kaufen, und das habe ich jetzt in Vitrinen, und jeder, der kommt, hat immer was zu sehen. Das ist das Geniale daran.
Machst du das dann auch über die Vertrauenskasse? Oder?
nee, das muss ich tatsächlich so bezahlen, aber...
Ja, also ich kann das ja super nachvollziehen. Zumal, das sind ja dann immer so Gelegenheiten, wo man sagt, oh, das ist jetzt auch wieder once in a lifetime.
Ja, genau.
Bonanza-Rad wäre ich nochmal hellhörig. Hast du ein Bonanza-Rad gehabt?
Ja.
Mit
Dreigang-Sachs-Schaltung.
Dreigang-Sachs, genau.
Mittelschaltung.
Ich hatte leider nie eins. Muss ich gestehen.
Orange und Weißwandreifen und Dreigang-Schaltung.
Also ich hatte eins als Schüler. Das ist dann vom BMX-Rad abgelöst worden, was ich heute noch habe.
Und im Osten?
Nee, das war nach der Wende.
Ah, okay.
Also ich gerade sagen. Also ja. Ich habe mit 13 das BMX gekauft, was ich heute noch habe. Und habe dann, ich glaube mit 11, 12 hatte ich dann, wir haben das immer die Shopper genannt. Das war die Shopper. Und die ist dann aber kaputt gegangen. Und dann habe ich irgendwann jetzt so vor 5 Jahren bei eBay Kleinanzeigen angefangen zu suchen. Habe dann eins gekauft, was aufbauwürdig war. Und war so stolz drauf und habe das meinen Söhnen gezeigt. Und die fanden es komplett uncool.
War mein erstes Fahrrad auch übrigens, Bonanza.
Ja?
Ja.
Sitzt sich einfach bequem. Müsste man mal eine Radtour an die Ostsee machen damit.
Ein Bonanza-Rad.
Na klar, ja. Mit dem Kofferradio.
Ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was mein erstes Fahrrad war und ob mein BMX, was ich hatte, das erste war. Ich hatte auf jeden Fall ein BMX. Ich meine, es war aus der Metro.
Gab es BMX mit Stützrädern?
Mein Papa hat mich damals, damit überrascht. Ich meine, es war blau und es hatte gelbe Kunststoffräder, 5 Speichen.
Ja,
und kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war auch cool mit so einem BMX. So. Ja. Allerdings auch da, ne? Du hast ja alles damit gemacht.
Ja.
Sowas ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn sowas in gut überlebt hat. So, ja. Weil
dann wurde es nicht gefahren.
Ja.
Also wenn du das BMX so genutzt hast, wie es früher war, und ich meine, es gab ja in den 80ern die BMX-Bande, den Film, BMX Bandits, das hat ja, glaube ich, jeden geprägt.
Ja, stimmt, da war was.
Dann hast du dir aus Pappe irgendwelche Helme gebaut und hast dir mit dem Edding auf ein T-Shirt eine Rennnummer gemalt und dann warst du Teil der BMX-Bande. Und dann, na klar, wurden die Fahrräder halt benutzt.
Stimmt.
Also wir waren im Wald so dermaßen Förstern mit den Dingern, die konnten nicht alt werden.
Ja, verrückt. 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 Das habe ich auch gemacht. Ich finde nur, auch da, wir sind ja so, als Menschen haben wir so eine gewisse Programmierung in unserem Hirn. Und was ich immer interessant finde, ist, dass du die Dinge immer besser in Erinnerung hast, als sie waren. Ne? Das geht ja so, also typische Beispiel ist eigentlich so Computerspiele, die du in Erinnerung hast, die du heute siehst und sagst,
was war denn das für eine Grafik?
So war das damals. Ja. Und ich hatte das Erlebnis mal, als also Sneaker jetzt wieder so innen waren und ich wusste, dass bei meinen Eltern zu Hause noch irgendwie meine alten Air Max 90 sein müssten, die ich damals gekauft habe. Die sind auch noch da.
Ja.
Ich hatte die aber vom Zustand her etwas anders in Erinnerung. Ja? Das ist halt, du hast die halt nicht mehr angezogen, weil die halt tot waren. Ja? Aber ich habe meine Air Max 90 noch, also die ich damals gekauft habe, wohlgemerkt. Keine Ahnung, ob das was wert ist, aber ich habe sie noch. Ja. Jens, wie ist das bei dir? Hast du auch Air Max 90 gehabt?
Nein.
Oder Adidas ZX?
Air Max 90 hat mir nie gefallen.
Nee, warst du eher so der für hier Adidas Torsion, ne?
Ja. Nee, ich habe relativ viel, ich habe keine... Chucks? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Chucks habe ich viel
getragen. Ah, nee, Chucks habe ich nie getragen. Warum nicht? Warum nicht?
Weiß ich nicht.
Es macht keinen Sinn, wenn jemand, der 1,73 oder 1,74 ist, sich Chucks anzieht.
Wieso?
Ja, kein Zentimeter größer.
Ach so, gut, ja. Aber
du bist 1,73, du bist kleiner.
Nee, ich bin, also laut Perso bin ich 1,74. Wenn mich jemand fragt, bin ich 1,75. Und beim Perso habe ich auch, also da habe ich schon so ein bisschen mit den Ballen abgedrückt.
Geil. Aber Chucks sind zum Beispiel die Schuhe, die du... Also wenn sie neu sind, eigentlich so ungern trägst und wenn die so richtig abgerockt sind, dann trägst du die verdammt gern. Also ich schmeiße so selten Chucks weg. Ich trage die immer.
Boah, komm ich nicht von zu Hause. Ich habe die, wie gesagt, das war bei mir immer so, mir tun diese 2-3 Zentimeter von so einem Nike Air, die tun mir ganz gut.
Es gab auch immer in der ADAC-Motorwelt gab es an der Seite doch immer die Schuhe, die einen größer machen.
Ja, weißt du noch, wie der Slogan war?
Nee.
7 Zentimeter größer in 3 Sekunden.
Ach krass.
Ich schwöre, das war der Slogan.
Natürlich kennst
du. Das stand da.
Ist klar, dass du den kennst, das weiß ich.
Ja, nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Du kennst wahrscheinlich noch die Slogans von den anderen Anzeigen, die daneben waren.
Was war denn daneben?
Wie hieß das nochmal? Sexanorma? Penisex und solche Sachen.
Weißt was? Du
noch? Ja, da war doch immer irgendwelche Potenzmittel, wo ich das immer gedacht habe. Das war
eine Zeitung, aber nicht in der C-Motorwelt.
Ja, gut. Zumindest war das eine Zeit, in der ich.
Treppenlifter noch in der C-Motorwelt.
Treppenlifter, genau. Ja. ADAC Motorwelt. Ja, die gibt's die eigentlich?
Ja, doch, die gibt's in der modernen Fassung, kannst du bei Edeka umsonst mitleben. Die liegen jetzt rum.
Hat für mich als Autozeitung irgendwie keinen Reiz mehr.
Nee, hatte nie einen Reiz.
Du hast ja wahrscheinlich Gute Fahrt alle Ausgaben, oder?
Auch. Ja, und halt viel Porsche, alte Porsche-Zeitung, auch legendär, finde ich.
Ja, das ist natürlich, ja, klar, klar. Ja, Gute Fahrt war immer so spannend, weil das war so, die machte ja auf Autozeitung, aber war halt nur VW drin, ne?
Ja,
so.
Ich glaube, meine älteste Zeitung ist eine Auto, Motor und Sport von 1954. Da ist,
ja, habe ich auch.
Ist so ein illustriertes Kind mit so einem Blech-Porsche drauf. Und die ist wirklich eine Originale von 1954, das Papier ist wie... Kannst du durchsichtig schon sagen.
Ja,
das ist so richtig dünn. Ich habe die trotzdem rumliegen, jeder kann die sich angucken. Ich hoffe, dass die das überlebt und dass nie einer ein Bier abstellt drauf. Ne? Aber dafür ist das Zeug da.
Du vor den Nackenschelle in dem Moment.
Ja, manchmal kriegst du es ja nicht mit. Also manchmal ich hoffe immer, dass nie irgendwas kaputt geht in der Hütte und dass ich dann irgendwie mit Leuten reden muss. Bis ja, jetzt klappt das alles gut.
Ja, und richtig blöd wird es ja dann, wenn irgendjemand irgendwie was mitgehen lässt oder so, ja. Wo du wirklich merkst, das war da und das ist jetzt weg. Weil du nie weißt, wer es war,
ja.
und du dann einfach das Gefühl hast, so Mist, jetzt muss ich mir halt tatsächlich irgendwas überlegen, um das jetzt wieder einzuschränken.
Habe ich, damit ich ruhig schlafen kann? Also das zum Beispiel das ist ja auch so, ne, wie dann sagen, wie kannst du ruhig schlafen, wenn du so eine Hütte hast und wenn du so viel 80er-Schrott auch anhäufst, also auch außerhalb in den Vitrinen und so. Ich habe einfach eine mega Alarmanlage. Also ich habe einen Freund, der baut immer alle 2 Jahre in Banken die Alarmanlage aus.
Ja, sehr gut.
Und der hat die bei mir eingebaut. Das heißt, ich habe also mit Innenraumüberwachung und wer es schafft, auf das Grundstück zu kommen, der wird auf jeden Fall berühmt, weil der gefilmt wird. Das ist das Einzige, was mich beruhigt. Ich habe eine Handyaufschaltung. Und auch meine ganzen Garagen-Nachbarn haben die gleiche Alarmanlage.
Okay, ja, sehr gut.
Wenn die einen Anruf kriegen.
Ja, das macht Sinn.
Mein Schwager wohnt auch so, dass der das sehen kann. Also das ist alles so, in Summe ist das alles ganz gut, sodass ich ruhig schlafen kann.
Gibt es irgendeine Automobildevotionalie, wo du ganz besonders stolz drauf bist? Also irgendwas, wo du sagst, so das gebe ich nie mehr her, das darf aber auch keiner anfassen?
Ich hab 2 Sachen. Einmal so einen alten Porsche-Design-Motorradhelm aus den 80er Jahren.
Das aussieht wie ein Astronautenhelm,
ja, genau, hier mit dem Ausschnitt. Genau, also der auch so ganz ulkig geformt ist.
Zweifarbig?
Den ich habe, der ist ganz schwarz, aber ich hab Rot-Silber, Rot-Weiß, Schwarz-Rot. Ja. Also ich hab 8 Helme davon, immer mal gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Und
Design F.A. Porsche steht drauf.
Richtig, genau. Aber nur bei den ganz frühen, sonst steht einfach nur Porsche-Design drauf. Genau. Und die sind von Römer. Gut, das könnte ich über den Helm schon viel erzählen. Und einen davon habe ich mal mitgeschleppt, als ich gehört habe, dass Walter Röhrl nach Leipzig kommt zu Porsche. Und dann hat mir dann ein Kumpel einen Tipp gegeben, sagt er, bei dem Castle Coffee, der wird irgendwann gegen 14 Uhr wird er rauskommen und dann wird die Schlange groß sein, muss es schnell sein. Und da habe ich so gemerkt, ey, ich bin sonst echt, würde ich sagen, was so Leute betrifft, recht abgebrüht. Ne? Da habe ich kein Lampenfieber und bin nicht aufgeregt. Und als ich wusste, jetzt ist kurz vor 14 Uhr, da bin ich schon nervös geworden. Dann habe ich den Helm geholt, bin die ganze Zeit wie so ein 5-Jähriger mit dem Helm da rumgetigert, wo er rauskommen könnte. Dann kam der raus. Und ich meine, wir reden jetzt hier seit 2 Stunden. Ne? Als der vor mir stand, habe ich nichts rausgekriegt. Ich habe nichts, also ich habe nur gesagt, freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Röhrl, und wünsche Ihnen beste Gesundheit und heute einen schönen Tag. Und da hat er gesagt, das wünsche ich dir auch. Und dann hat er mir das unterschrieben, hat mir den Helm unterschrieben. Und dann bin ich wie stolz wie Bolle weggelaufen und dachte mir, du hättest noch so viel fragen können im Nachhinein. Fallen dir 1000 Sachen ein. Den Helm gebe ich nicht mehr her.
Immer noch besser als ein Tankdeckel.
Also das wollte ich beim Elfer nicht.
Habe ich ja tatsächlich beim Röhrl. Also ich habe auch auf meinem Helm, den ich zu Hause habe, eine Unterschrift von Röhrl. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der mehr unterschrieben hat auf irgendwelchen Dingen wie
Walter Röhrl. Der das aber auch so gerne macht. Also der ist dann in den Parkplatz gegangen und hat alles unterschrieben.
Genau. Und ich bin auch total happy und stolz. Aber okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. War das was noch?
Ich habe mal einen Porsche 924 gekauft und war schon doll verbastelt, umlackiert in den 90er Jahren in Gelb und mit angespacksten Schwellern und so. Und der Verkäufer hat mir unfassbar viel zu dem Auto erzählt. Und auch so nicht wie Baron Münchhausen, aber hat dann schon erzählt, was das für eine Legende war, das Auto, und dass das Ding schon immer gefühlt 400 fuhr. Und dann haben wir den aufgeladen. Er stand schon 15 Jahre in der Garage und noch ganz viele Teile eingeladen. Und beim Abfahren sagt er, und im Übrigen auf dem Lenkrad von dem Porsche hat Ferry Porsche persönlich unterschrieben. Und ich habe nur gesagt, ja, es ist alles gut, ist super, mach's gut. Ne? Und sind losgefahren. Und beim Ausladen und Runterfahren von dem Hänger gucke ich so auf das Lenkrad und denke mir, das könnte passen. Also es ist ja, Ferry Porsche hat diese F-Pommes-Schrift. Also es sieht F und dann sieht es aus wie Pommes. Mhm. Und es gab mal so eine Edition beim G-Modell und beim 944 und 924.
924, 928 gab es auch, kennt kaum einer. Und 911 gibt es einen Prospekt, einen dreiteiligen, so zum Aufklappen.
Also wo die Sitze so lila sind mit so gerafftem Samtstoff und auf der Kopfstütze hinten ist diese Unterschrift aufgestickt.
So 911er kommt zu mir demnächst.
Und ich hab das verglichen mit der Unterschrift und ich habe tatsächlich ein Zubehörlenkrad, wo du mit einem Filzstift ganz schwach siehst, das ist seine Unterschrift. Und das kann zu dem Zeitpunkt nie aufgedruckt gewesen sein. Hat wirklich mal einer unterschrieben. Ob das Ferry Porsche wirklich war, ich habe den Benny Maraniak vom Porsche Museum mal angeschrieben, hat leider nicht drauf reagiert, aber ich habe da eine Unterschrift auf dem Lenkrad.
Weil das Zubehörlenkrad war.
Ja, und das Lenkrad gebe ich natürlich auch nicht mehr her.
Also ja, das kann ich verstehen. Aber da habe ich vielleicht eine gute Ergänzung für dich, wenn das alles so interessant ist. Weil ich habe nämlich, fand ich ganz cool, kam meine Frau irgendwann mit an, weil sie es von ihren Schwiegereltern bekommen hat. Und zwar zwei. Alte Porsche Skibrillen, und zwar nicht Skibrillen, sondern diese Wie soll man das sagen? Also die sind schon zum Skifahren eigentlich, aber das sind so diese ganz großen, also einmal Kunststoff rund, ja, mit so einem Aluminiumgestell darunter, verschraubt dann dieses Makrolon-Kunststoff.
Ja.
Und zwei Stück, weil sie sich beide damals die gekauft haben, aber so Ende der 70er, original Porsche, beide im Top-Zustand, beide mit Etui.
Mega.
Also auch so ich habe dann mal so geguckt, okay, ja, es gibt ja Nachbauten davon, ja. Also die wurden irgendwann mal wieder irgendwie gebaut, aber die Originalen, da scheint schon so, das ist glaube ich schon so ein Vintage-Piece, und ich habe ja zwei, ne?
Ach
so.
Krass.
Könnte man vielleicht was machen. Also wir gucken mal.
Lass uns reden.
Ich bringe mal ein bisschen was mit, wenn wir in den Männerhort kommen, und zusätzlich bringen wir Gerrit noch mit. Gerrit, du wirst das hier hören und wirst sagen, ja klar, da bin ich dabei.
Ja.
Also von daher, genau so machen wir das.
Herrlich.
Ja. Nee, nicht ganz.
Also.
Wir haben noch zwei Dinge, oder? Oder was? Wie viele Dinge haben wir noch?
Ich bin tiefenentspannt.
Du bist tiefenentspannt.
Ja.
Okay. Also erstmal haben wir hier noch irgendwo so ein VHG-Quartett, wo ich persönlich sage, also mindestens mal Jens und ich müssen den Quatsch mal spielen, aber wir machen es zu dritt oder zu viert. Wir sind ja zu viert, das hast du ja schon bei der Einleitung gesagt, aber du hast den vierten Mann nicht vorgestellt.
Ich stelle nie Leute vor,
sagt er.
Doch, Maschinenraum,
sagst du. Doch, haben wir auch gesagt.
Ja, Maschinenraum, ja? Den Maschinenraum haben wir genannt. Sehr gut. Also, dann wisst ihr, wo ihr nach dem Podcast bei Instagram klicken könnt.
Und bei Johannes plus One Gang.
Genau. Also findet ihr auch mit Sicherheit dann nochmal verlinkt in dem Podcast und in den sogenannten Show Notes.
Was ist das dann?
So, Show Notes sind die. Du ziehst als erstes?
Ja,
und wir beide müssen raten, okay?
Okay.
Ich muss beide raten. Du kennst es doch auswendig.
Oh nein, die Karte ist gezinkt. Da ist hinten was drauf gemalt. Aber gut. Ja, jetzt dreh sie nicht so um, dass man uns sehen kann.
Du hast du jetzt gesehen?
Ich hab's nicht gesehen.
Nee.
Ehrlich nicht. Ich habe gesehen, dass da Text ist, aber das nützt ja nichts.
Und du?
Ich bin aufgeregt. Sag mal irgendwas.
Ja, es ist halt die Frage, ob man noch einen Tipp geben muss, weil wenn man bedenkt, dass wir hier von einem VAG-Quartett aus den, ich würde sagen,
80ern
sprechen.
Ja.
Okay, ist ein deutsches
Was ich
Auto?
Übrigens auch noch nicht gesehen habe.
Aus dem VAG-Konzern? Hat's einen Stufenheck?
Hat einen Stufenheck.
Oh.
Okay. Ist es ein Audi?
Ja.
Jetzt wird's fies.
Nö, wieso? Eigentlich nicht.
Da bist du aber besser als ich. Ich bin bei Audi bin ich nicht so gut.
Naja, gut. Das Interessante ist natürlich, dass es jeden Audi mit Stufenheck gab, ne?
Ja.
Jetzt, also, mal
die,
ganz
die Frage wäre jetzt, Zweitürer oder Viertürer?
Viertürer. Gab es aber auch als Zweitürer.
Ja, ja.
Genau. Okay, dann Audi 80?
Es gab den 100 auch als Zweitürer.
Ja, ich frage aber, ob es ein Audi 80 ist.
Ja, ist ein Audi 80.
Okay,
du warst schon fertig.
Ja.
Ist voll langweilig.
Audi 80? Ja, ja, nee.
Doch. Ist kackbrauner Audi 80. Ja, nicht, ja, nö, ist langweilig. Plastikradkappen.
Wir machen es mal anders. Jens, guck dir mal das Quartett an. Wenn es ein Auto gibt, was du geil findest, dann müssen wir es erraten.
Nee, ist ein VG-Quartett.
Ja. Warte, er schmeißt schon Karten runter.
Ja.
Ich werde.
Willst du mir. Ey, greif mir nicht zwischen die Beine.
Ja. Also, wenn es irgendein Auto gibt, was bei dir einen emotionalen Reiz auslöst aus dem Quartett, dann würde ich es gerne mal erraten.
Emotionalen Reiz aus dem Quartett.
Fuck, er ist fast durch. Keine Regung.
Jens wartet auf den Volvo.
Ja. Komm, nimm den 32B.
Das ist selten hier.
Nicht zeigen.
Mit Anfängen?
Ja.
Keinen Spaß gekauft, so.
Nee, Studienräte nehmen wir sowieso den Viertürer.
Ich.
Aber auch nur deshalb, nicht weil sie vier Türen brauchen, sondern weil die erste Tür dann nicht so lang ist und man dann besser in der Parklücke aussteigen kann.
Ja. Wie soll ich sagen, das Quartett ist für mich sehr reizarm.
Ja, kein emotionaler Schlüsselreiz vorhanden.
Nee,
überhaupt nicht. Aber für mich ganz viel. Ich finde da den halben Inhalt meiner Garage wieder. Ist kein Tretrei dabei, aber sonst ist eigentlich alles.
Ja,
dabei.
Weißt du, das ist immer so, wenn der dein Passat,
ja,
wenn der jetzt hier in weiß mit Plastikradkappen wäre, würdest du auch sagen,
den würde ich nicht,
ja. Aber du hast jetzt eine Edition,
ja,
mit Alufelgen und ist ja was ganz anderes.
Ja.
Also oft, das ist ja das Problem bei so einem, Ich könnte jetzt, also was ich jetzt, das Einzige, was ich fand es wirklich spannend, weil ich es so noch nie gesehen habe irgendwo auf der Straße, hier ist noch ein zweitüriger Jetta. Hat doch kein Mensch gekauft.
So, oh doch, das zweitürige Jetta sieht man schon.
Aber gab es, ja.
Von der Serie, ja. So ein zweitüriger Jetta, wo hast
ja.
du den denn gesehen?
Ja, doch, doch, doch. Doch, von der Serie, der typische Jetta, doch,
zweitürig habe ich die schon gesehen. Als Vorfacelift-Modell mit Dreiecksfenster vorne ja. war es schon seltener.
Ja, das
als Zweitürer, ne? Später dann als GL, fand ich sogar optisch total cool.
Mir kannst du es geben. Erstens habe ich ein Auto drin, was ich ganz cool finde.
Also und er zweitens, sieht ja fast sportlich aus, ne?
Ja. Könnte ich...
Mit den 14 Zoll Abus, ne?
Zumindest mal nachfragen.
Dann gib's mal Frank, ich bin mal gespannt.
Ich bin raus.
Ja, also ich nehme das Auto vor allem deshalb, weil ich dazu eine Frage habe, weil ich mir vorhin einfach nicht sicher war, ob es das so gegeben hat, weil ich das anders in Erinnerung habe, aber das ist halt so. Abgesehen davon, dass hier auch Bilder drin sind, zum Beispiel vom Polo Stufenheck, der in Deutschland ja nie Polo Stufenheck hieß,
ja.
sondern das war ein Derby.
Oder Klassik.
Nee, Polo Klassik hieß er in Spanien. Aber bei uns, meine ich, hieß der nicht Polo Classic.
Doch, bei uns hieß der auch
Polo. Also da kenne ich mich auch zu wenig aus. Kann sein, dass der Polo 86C vor Facelift, dass der Classic hieß und dass der ab dem 2F dann Derby hieß. Aber das wissen die Zuhörer vielleicht im Detail mehr.
Ja, ja, ja.
Was für ein langweiliges
Auto. Ja, ja. Also, hier sind ja auch Audis drin. So, deshalb, rate mal. Also, rate mal ist ja blöd. Also,
ist ein Audi.
Ja, er ist ein Audi.
Okay, gut.
Quattro. Sportquattro.
Nein.
Oh.
Weiß man ja auch, also unsere Hörer wissen, bin ich nicht so der Fan von. Hat mich damals nie gereizt, warum sollte ich den heute besonders
gut finden? Das ist ein Audi 200 Turbo.
Ja, und jetzt, ja, eigentlich solltest du gar nicht raten, aber Jens,
alles so, gut.
Ja, ist das der champagnerfarbene 200er, den du da
gerade? Ja, genau. Oh, es ist der champagnerfarbene 200er. Und was ich mich vorhin schon gefragt habe, ist, ich habe den 200er nur in Erinnerung, dass es ihn in der kleinsten Motorisierung mit 165 PS gab. Aber hier steht 138 PS. Das wäre ja dann ein 5-Zylinder Non-Turbo. Und ich bin mir irgendwie gar nicht mehr sicher. Also den scheint es ja gegeben zu haben, wenn er hier im Quartett ist. Ich habe das nicht in Erinnerung. Für mich war der Audi...
Es gab den 200er immer mit dem normalen Motor. Ich habe ja auch einen ganz frühen 200er letztens verkauft. Das war auch nur ein 5E, kein Turbo.
Ja, aber immer sagst du, das stimmt ja nicht, weil nachher, als es die 20V gab, gab es andere. Also da war es nicht mehr so, als er das neue Cockpit das gekriegt hat, Ende der 80er.
Ja, aber in der Serie, das war doch die Serie, wo es auch den 20V wohl gab hinterher.
Ja, wenn du das, nochmal, was hast du gesagt? Du hattest mal?
Ich habe doch letztens einen 200er 5E verkauft.
Auch hier ja, sagt, aber das ist die Serie vorher. Wir reden hier von dem danach.
Nee, was ich sagen wollte. Wir reden
vom Typ 44.
Ja, was ich sagen wollte, es gab immer einen Audi 200, der im Endeffekt motorisiert war wie ein 100er. Von der ersten Serie wie auch von der zweiten Serie.
Ja.
Deshalb die 136 PS.
Wenn du das sagst.
Das steht doch da auch.
Hier steht 138 PS, ja.
Ja. Das ist eine normale 15er gewesen.
Ja, habe ich nicht auf Zettel. Ich habe immer
der 165 nur PS, der war ja bei Audi, der gab es auch im 100er, da war das der 100 CS, der Sport.
Was meinst du?
Ich bin bei Audi leider komplett raus. Ich könnte da über
Volkswagen viel erzählen. Es gab einen 165 PS, hinten runde Radausschnitte. Das Sportmodell.
Ja, okay, das war aber nicht die Frage. Das war ja nicht die Frage. Ich will nur sagen, ich habe bei dem Audi 200, der auf dem Typ 44 Audi 100 basiert, also der aus den quasi Mitte der 80er aufwärts oder ab 83 gab es, glaube ich, den Typ 44, und davon der 200er, und den habe ich halt nie in Erinnerung, dass ich jemals ein Auto gesehen habe, was im Angebot war, was nur einen 136 PS Motor hatte, sondern nur als Turbo oder als Turbo Quattro und dann eben mit Cut, ohne Cut und nachher als 20 Ventiler mit 220 PS. So, das ist das, was ich in Erinnerung habe. Aber nochmal, die Erinnerung hilft ja nichts. Wenn es das gegeben hat, hat es das gegeben. Ich kenne das nicht mehr.
Haben wir Licht ins Dunkel gebracht.
Ja,
und das mit einem geilen Quartett.
Wir haben noch kein Licht im Dunkeln, wir haben nur Jens' Meinung.
Ja.
Und manchmal hat er recht.
Meistens.
Liebe Zuhörer, fast klärt uns immer auf. Schreibt es in die Kommentare, würde man es bei YouTube sagen.
Ja. Genau, es gibt ja Spezialisten unter euch, die sich noch viel besser mit Audi und VW auskennen.
Ach, das ist jetzt so Nerdwissen.
Was du nicht weißt, ist Nerdwissen, ne?
Ja.
Ah, du hast ja auch genug davon. Das, glaube ich, bezweifelt keiner.
Ein geiles Bild.
Sehr schön.
Was ich nicht weiß, ist Nerdwissen. Das ist so.
Ja, ja, oh, jetzt werden Bilder gemacht hier, ganz fies. Ja.
Ich liege hier mit meiner Decke.
Es sieht zu geil aus gerade.
Mit meiner Rentnerdecke.
Deiner Rentnerdecke. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wie gesagt, schaut bei Männerhort vorbei und wir gehen jetzt ins Wochenende.
Also mir ist heute kalt. Das Herz aufgegangen in dem Podcast, besonders wie wir über Fahrzeugpflege gesprochen haben. Ja.
Da könnten wir, glaube ich, da könnten wir direkt nochmal einen Podcast machen, welche Mittel wir nehmen.
Ach, das ist herrlich.
Ja.
War schön mit euch.
Ich fand es auch echt toll. Also danke, dass wir hier sein durften.
Es war danke, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns auch immer über Gäste.
Ja. Publikum ist begeistert.
Ja, bravo. Stimmt, ja.
Genau.
Bravo. Respect to the man in the ice cream.
Ich glaube, ich habe, genau, warte, das kann man sagen. Ich habe Sascha noch nie so lange still gesehen.
Respect to the man in the ice cream. Genau. Genau.
Schon aus Wellness- und Selbsthilfegruppe gewesen. Ganz großartig.
Ja, siehst du, ja. Podcast live. Und wie du merkst, wir müssen nichts schneiden, nachgucken, sondern geht einfach so los.
Ja.
Und am Ende wissen wir trotzdem nicht, ob es den Audi 200 auch so gegeben hat. Naja.
Doch, den hat es so gegeben. Das ist doch das Quartettspiel ist doch vom VAG.
Ja.
Und Volkswagen lügt ja nicht, weil das ist noch vor dem Dieselskandal.
Ja. Also wenn wir eins gelernt haben in über 3 Jahren 2011, ist es, dass Quartettspiele oftmals lügen.
Ja, ja. Ja,
aber nicht, wenn sie vom Hersteller.
Also wenn, ja, weiß ich nicht. Selbst da.
Das ist eine mutige These.
Ja, genau. Das ist eine mutige These, das sehe ich aber auch so. Weil jetzt kommt's, Leute. Hier steht 101 kW, 138 PS. Habe ich noch nie gehört. 136 vielleicht schon.
100 kW sind es auch richtig. Weil der Faktor ist 1,36 und es sind 136.
Kriegst du das im Kopf umgerechnet?
Was?
Bei 100, ja. Bei 100, ja.
Ja, gut, ja, ja, ja. Dann schaffe ich das auch.
Für 100 reicht. Hast du doch die Werte, das hast du immer so im Kopf.
Ja. Wobei ich mir meistens die PS gemerkt habe.
120 PS.
Man hat sich immer die PS gemerkt. PS ist einfach auch irgendwie immer, dadurch, dass es mehr war, cooler gewesen.
Das war ja beim Autoquartett, war das ja auch immer so, 200 PS, Stich.
Genau.
So. 6 genau. Zylinder, 8. Fuck, verloren.
Ja. Tja. Es waren noch Zeiten, das sind 4 Zoll. Demnächst hier zum 3 Batteriepacks sticht.
Ja, boah. Genau. Laufleistung mit Akku 45.
Genau. Genau. Reichweite bei minus 10 Grad sticht.
Null.
Aus.
Null. Genau. Ich habe so ein geiles Video gesehen.
Oh, Jens.
In Chicago.
Mit den frierenden Tesla fahren?
Ja, ja,
ja.
In Chicago. Die stehen da bei minus 30 Grad und die Ladesäulen laden nicht mehr. Und die sind dann eigentlich gestrandet. Die stehen da mit ihren scheiß Teslas und können nicht weiterfahren.
Ach Quatsch, das halt gibt's so. Alles gar nicht. Das hat sich jemand ausgedacht. Ich glaube das genau. Nicht.
Ja.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dann kommt Elon Musk vorbei.
Ich verbrenne gefroren. Weiterhin bestes V-Power Racing von Shell. Ich liebe das.
Oh Gott. Jetzt haben wir wieder Hörer verloren.
Ist mir egal, ob wir Hörer verlieren.
Okay, das muss ich rausschneiden.
Ach Mensch.
So, also, komm, das Frieren hat ein Ende. Ich erlöse uns und unsere
Genau, Hörer. Wir fühlen uns sonst wie Tesla-Fahrer.
Genau, so ist es.
Danke für die schöne Zeit.
Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und die Einladung für Leipzig steht. Wann immer es euch in die Ecke verschlägt.
Weit weg. Tschüss jetzt.
Ach, das 3 Stunden.
Komm, stopp.
Ja, die da müssen wir sowieso aufpassen. Wir haben die Einladung von Gerrit steht ja auch noch und da waren wir noch nicht.
Ja.
Wir
fangen mal hin. Gerrit, wir brauchen ja Nachdruck.
Wie weit ist Leipzig?
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.